Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zum Korbjäger-Podcast. Mein Name ist Ole Frerks und ich sitze hier auch heute ohne meine bessere Hälfte Max Marbeiter. Grüße an dieser Stelle, der immer noch Besseres zu tun hat. Da wir uns aber mit großen Schritten auf die neue Saison zubegeben, geht es natürlich trotzdem weiter. Und da wir die Western Conference bereits abgehandelt haben, ist natürlich auch noch die Eastern Conference an der Reihe. Es geht weiter mit den Over-Unders, erneut mit einem hochkarätigen Gast. Ihr kennt ihn, er war hier schon zu Gast. Außerdem ist er so etwas wie der Volume-Shooter der deutschen Podcast-Szene. Dabei aber mindestens mit einer Präzision wie Steph Curry in der 2016er-Saison. Herzlich willkommen, Mr. Jeden Tag NBA, Jonathan Walker.
Hey Ole, vielen, vielen Dank. Erstens mal für die Einladung. Freut mich, wieder dabei zu sein. Und dann auch für die Blumen. Ey. Volume-Shooter, Steph Curry-Präzision. Nice, danke.
Ist doch gut, oder? Darauf zielt man doch ab.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch ein bisschen erleichtert, dass wir heute nicht wieder alle 30 Teams bei Over-Unders machen. Ja. 15 Eastern Conference, ich habe es mir vorher nochmal angeschaut und habe nach dem 15. Team gedacht, so hey, das war's jetzt schon. Das wird ja ein kurzer Pott dieses Mal im Vergleich.
Ja, im Vergleich auf jeden Fall. Vor allem, also die Spielregeln sind so wie beim letzten Mal mit Trey Vogt, dass wir 5 Minuten pro Team machen, also wir halten das natürlich extrem penibel dran, ist auch okay, wenn man das mal überschreitet, aber ich stelle trotzdem Timer, um uns so ein bisschen unter Druck zu setzen. Ja, und eigentlich können wir damit auch sofort loslegen. Nochmal ganz kurz, die Over-Unders kommen von Bet Online in diesem Fall. Ich sag zur Einführung bei jedem Team so die Bilanz sowie das Net-Rating der Vorsaison laut Cleaning the Glass. Ich sag da nicht jedes Mal dazu, dass es letzte Saison eine 72-Spiele-Saison war, das können wir uns alle merken, denke ich mal. Und dann geben wir uns einfach Einschätzungen ab, hauen auch Loks raus, wenn wir wollen. Also ich fand's bei der Eastern Conference echt schwieriger als im Westen. Es sind viele Teams, die so ein bisschen auf der Kippe sind. Aber ich hätte mal gesagt, so 3 pro Nase kann man ja trotzdem raushauen als Kaufempfehlung für die Leute, damit die auch wissen, wo sie es definitiv nicht machen sollten. Ja. Bevor es losgeht, außerdem kurz der obligatorische Verweis auf unsere Patreon-Seite, patreon.com/Korbjäger-Podcast mit AE natürlich. Dort gibt's aktuell eine Folge zum Film He Got Game und sicherlich in den nächsten Tagen und Wochen auch noch einiges mehr. Damit ich das später nicht vergesse, Jonathan, möchtest du was plagen?
Also was mir auch noch aufgefallen ist, letztes Mal, also das ist jetzt schon 2 Jahre her, da haben wir ja, wie gesagt, alle Over-Unders gemacht, aber da hatte ich auch, glaube ich, schon alle Saisonvorschau-Pots aufgenommen. Da war das natürlich eine einfache Übung. Dieses Mal habe ich erst 2 zur Eastern Conference rausgehauen, eine auch mit dir. Zu den Portland Trailblazers zur Western Conference, also nicht zur Eastern Conference. 2 zum Westen, 2 zum Osten sind draußen, wollte ich sagen. So, das heißt, bei 13 Teams, da habe ich mir jetzt noch nicht so viele Gedanken zugemacht, wie das halt letztes Mal der Fall war. Deswegen noch ein bisschen mehr aus der Hüfte geschossen. Aber ich habe gedacht, zum einen ist natürlich jetzt ein bisschen Spoiler für die 13 Pots der Eastern Conference, die noch kommen, aber auch ein Teaser. Also wenn Leute interessiert, wie ich da im Endeffekt zu meinen Schlüssen gekommen bin, Over, Under, zu meinen Locks und so, dann zieht euch gerne bei meinem Podcast bei Jeden Tag NBA die 30 Season Previews rein, also die 15 zum Osten und gerne auch die 15 zum Westen.
Klingt doch solide auf jeden Fall. Und dann, damit wir heute durchkommen, legen wir einfach los, alphabetisch natürlich mit den Atlanta Hawks. Ganz kurz, Net-Rating und Bilanz der letzten Saison plus 2,3, Bilanz 41-31, neu dabei, DeLon Wright, Gorgui Dieng, Jalen Johnson weg, Chris Dunn, Bruno Fernando. Da noch ganz kurz als Disclaimer dazu, ich zähle nicht den 8. Two-Way-Player dann auch immer noch auf, sondern sag halt die Leute, die vielleicht auch in der Rotation eine Rolle spielen. Wenn ich da wen vergessen habe, kannst du das aber natürlich immer erwähnen. Mhm. Das Over-Under ist bei 47 angesetzt. Was ist da so dein erster Gedanke dazu?
Ja, das ist eine ziemlich gut gewählte Line. Ich hatte vor ein paar Wochen erstmal gedacht, dass die Hawks wahrscheinlich so im mittleren 40er-Bereich landen. Ich habe das jetzt aber noch nach oben korrigiert und wäre so bei 48 gelandet. Also ziemlich knapp drüber. Normalerweise würde ich da sagen, eher Finger weglassen. Aber ich bin eigentlich, was die Hawks angeht, schon ziemlich positiv gestimmt für die kommende Saison. Die scheinen mir doch ein ziemlich homogenes Team zu sein. Passt sehr gut zusammen, da alles, auch die neuen Spieler, die reingekommen sind, sollten an beiden Enden des Feldes ziemlich gut unterwegs sein. Die jüngeren Spieler dürften noch einen Schritt nach vorne machen. Ich hoffe, dass Dre Hunter diesen Sommer fit bleiben kann. Also sie sind da schon fast ein bisschen zu tief. Eventuell macht man da noch irgendwann einen Konsolidierungstrade. Aber ich bin da schon optimistisch genug, glaube ich, dass bei den Hawks Richtung 50 gehen kann, sodass ich hier overgehen würde.
Geht mir auch so. Ich würde da sogar vorsichtig einen Lock formulieren, weil ich denke, wenn man sich so ein bisschen die letzte Saison anschaut, einerseits gab es halt den Trainerwechsel, nachdem die Hawks dann eins der besten Teams der Liga waren von der Bilanz. Das ist vielleicht ein kleines bisschen hochgegriffen, aber gleichzeitig, es ist halt trotzdem auch einfach ein sehr gutes Team und sie hatten letzte Saison ziemlich viel Verletzungspech. Also gerade zum Start der Saison war Hunter wahrscheinlich neben Trae Young der beste Spieler des Teams. Der hat sich dann Ewigkeiten verletzt. Bogdanović war nicht die ganze Zeit fit. Man hatte über weite Strecken der Saison eigentlich keinen Backup-Guard für Trae Young, weil Rajon Rondo am Anfang eine Katastrophe war. Das wurde irgendwann halt ein bisschen besser, als man eine Lou Williams hatte. Jetzt hat man auch noch Delon Wright. Also wie du schon gesagt hast, das ist ein sehr tiefes Team. Für die Regular Season ist das ja eigentlich sehr gut. Also ich bin mir nicht sicher, ob sie den Playoff-Erfolg, den sie hatten, wiederholen können. Ich glaube, da hatten sie schon auch ein kleines bisschen Glück mit den Gegnern, die sie hatten, auch wenn ich die Hawks schon insgesamt stark finde. Aber ich glaube, für die Regular Season, es gibt relativ wenig, was ich an diesem Kader jetzt kritisieren würde, also was mir da wirklich fehlt. Okongwu ist halt erstmal verletzt, aber man hat mit Capella und auch mit Gorgui Dieng ja absolut fähige Leute erstmal. Deswegen, also für mich ist das einfach ein sehr, sehr starkes Regular Season Team.
Ja, man kann ja auch mal vielleicht Small spielen mit John Collins dann auf der 5 oder so. Jetzt Trae Young hat letzte Nacht sich eine Oberschenkelprellung geholt, aber im ersten Preseason-Game, aber das sollte jetzt irgendwie nicht tragisch sein. Also ja, ich würde auch sagen, over, aber die Line ist für mich ein bisschen zu hoch, um es als Lock zu nehmen. Ich habe da drei andere Teams.
Okay, da, zu denen werden wir kommen. Machen wir mal gucken, was die Zeit sagt. Boah, wir waren richtig schnell. Hast du noch irgendwelche überschüssigen Gedanken zu den Hawks oder sollen wir weitermachen mit den Celtics?
Ja, ich bin einfach gespannt, wer da Spielzeit bekommt, weil gerade auf dem Flügel das Team schon ziemlich voll ist. Also wie gesagt, der Andrew Hunter, wenn der fit ist, dann Cam Reddish hat ja letzte Saison fast gar nicht gespielt und dann in den letzten paar Playoff-Spielen hat er sich da vielleicht für mehr empfohlen, muss natürlich auch mal ein bisschen konstanter werden, damit er dem Team beim Gewinnen helfen kann. Gallinari ist noch da, halt wahrscheinlich dann eher auf der 4, aber da ist ja auch Collins gesetzt, den sie verlängert haben. Bogdanović ist da, Kevin Huerter hat in den Playoffs ja auch ziemlich überzeugt. Also da kann eigentlich, wenn alle fit bleiben, nicht jeder auf seine Minuten kommen. Also das finde ich eigentlich ziemlich spannend bei den Hawks, dann zu sehen, wer im Endeffekt da spielt oder ob sie dann halt echt noch irgendwann einen Trade machen.
Ja, gerade Reddish ist da, denke ich mal, ein Kandidat, der vielleicht irgendwann als Asset irgendwie wertvoller sein könnte als im Kader, weil es... Und andererseits, ich meine, in den Playoffs hat er mir dann schon auch gut gefallen, aber es war dann teilweise wahrscheinlich auch ein bisschen den Ausfällen geschuldet. Vielleicht noch kurz, was man noch als Zusatzwette überlegen könnte. Meinst du, Trae Young hat Außenseiterchancen, MVP zu werden? Also sagen wir mal, das Best-Case-Szenario der Hawks ist, keine Ahnung, eine 55-Siege-Saison und dann?
Glaube ich nicht, weil historisch betrachtet braucht man immer erst so eine Saison, wo man anklopft im MVP-Rennen, irgendwie so Fünfter wird oder sowas. Und wir erinnern uns, Trae Young war letzte Saison nicht mal im All-NBA-Team, was ich einen Skandal fand persönlich. Ja. Und dann von Nicht-All-NBA zu MVP, ich glaube, das haben wir noch nie gesehen und daran glaube ich auch wirklich nicht. Also es gibt auch genug andere Kandidaten. Da gibt es jetzt kein Vakuum, wo er irgendwie reincrashen könnte. Und dann auf 60 Siege oder so eine ganz krasse Überraschungssaison, wo wir dann das Narrativ irgendwie spinnen könnten, das sehe ich jetzt halt auch nicht unbedingt kommen.
Es könnte höchstens so eine Überkorrektur geben, weil er ja schon in den Playoffs im Prinzip dazu, also allen so ein bisschen die Augen geöffnet hat, die ihn kritisiert haben und gezeigt haben, okay, auf der größten Bühne kann ich auch relativ gut performen, aber ich denke es auch eher nicht. Aber es würde mich ein bisschen schocken, wenn er diesmal erneut nicht in All-NBA-Team kommt.
Ja, ich glaube, das ist schon eher ein Lock jetzt.
Ja. So, dann machen wir doch jetzt, wo der Timer erklungen ist, mit den Celtics weiter. Hier, Net Rating plus 1,6, Bilanz 36-36, neu, Dennis Schröder, Al Horford, Josh Richardson, Enes Kanter, yay, Juan Hernan Gomez, Garrison Matthews und natürlich als Head Coach Ime Udoka, weg, Kemba Walker, Tristan Thompson, Brad Stevens, der nicht wirklich weg ist, sondern jetzt Präsident. Over-Under ist bei 46,5 angesetzt. Was meinst?
Ja, da würde ich auch overgehen. Ich sehe die Celtics tendenziell sogar ein bisschen stärker als die Hawks, auch wenn wir natürlich nicht genau wissen, was von Ime Udoka da als Head Coach zu erwarten ist, weil wir es einfach noch nicht gesehen haben. Aber ich halte die Celtics auch für sehr tief. Sie haben noch relativ viele junge Spieler, wo man einen Schritt nach vorne erwarten kann. Schröder natürlich direkt wieder im Contract-Year. Horford ist zurück einer der wenigen älteren Spieler, aber ich glaube ein sehr, sehr guter Veteran da an der Stelle. Also ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass die Celtics da drüber gehen. Ich hätte jetzt zwar erstmal auch nur so um die 50 Siege, vielleicht ein bisschen stärker als die Hawks. Sie sind auch tief, jung, starke Defense, deswegen würde ich overgehen.
Also jung und starke Defense potenziell, da stimme ich dir auf jeden Fall zu, was die Tiefe angeht, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Also ich meine, letzte Saison war das ja ein riesengroßes Problem, eigentlich die Tiefe.
Ja.
Wenn man sich da anschaut, was halt gerade auf dem Flügel nachkam. Und ich finde schon auch, da ist jetzt ein bisschen mehr, aber richtig tief weiß ich nicht. Also gerade wenn man halt zum Beispiel bedenkt, auf der Center-Position soll jetzt eigentlich Robert Williams Verantwortung übernehmen, der aber in seiner Karriere bisher, glaube ich, ein Spiel hatte, in dem er 30 Minuten getoppt hat, weil er halt auch einfach eine Spielweise hat, die sehr, sehr kräftezehrend ist. Mhm. Und der, wenn er da mal ein bisschen mehr spielt, sich leider sehr schnell verletzt. Also ich finde das schade, weil ich ein sehr großer Robert Williams-Fan bin, aber ich weiß nicht, wie verlässlich er ist. Tatum, Brown, die sind natürlich eine Bank, aber Brown hat über die letzten Jahre auch ein paar Verletzungsausfälle gehabt. Und was hat man dann dahinter? Also ich finde halt, Josh Richardson, das kann schon Sinn ergeben, dass man den geholt hat, aber die letzten Jahre von dem waren absolut nicht berühmt. Also bin ich mir jetzt auch nicht sicher, wie viel er dann wirklich geben kann. Und dann ist man eigentlich ja relativ schnell wieder in einer Situation, wo man, also man hat potenziell relativ viele interessante Spieler, aber bewiesene Spieler hat man, finde ich, ziemlich wenige. Also gerade auf dem Flügel. Da sind halt Romeo Langford, Aaron Nesmith. Es wäre halt wichtig, dass mindestens einer von denen noch einen richtig großen Schritt macht. Ich glaube, Nesmith ist auch ein Kandidat dafür.
Ja.
Aber ist es verlässlich? Also bist du zuversichtlich, dass man sich da drauf verlassen kann, dass da jemand einen großen Schritt macht?
Also ich glaube halt auch, dass man viele Two-Guard-Lineups sehen wird, weil man da mehr Spieler hat, die wahrscheinlich spielen sollten, gerade mit Smart und eben Schröder, wahrscheinlich auch viel nebeneinander. Dann Kevin Pritchard, der letzte Saison schon als, zwar relativ alter, aber als Rookie schon ziemlich überzeugt hat. Ich glaube,
ist der Executive, ne?
Peyton Pritchard, natürlich, Fast PP, nicht Fast KP oder so. Ja, danke. Richardson, klar, der muss einen Bounce-Back-Year haben. Einer von Nesmith und Langford sollte sich irgendwie zum relativ sicheren Rotationsspieler da mausern. Vielleicht überschätze ich die Tiefe da auch, weil, wie du gerade schön ausgedrückt hast, es viele interessante Spieler sind und wenn bei denen halt keiner einen Schritt nach vorne macht, das halte ich halt für relativ unrealistisch. Aber wenn es halt so ist, klar, dann ist man vielleicht ein bisschen zu dünn. Aber Brown und Tatum, die fressen da eigentlich schon so viele Minuten und Possessions auf, dass man dahinter nicht so viel braucht, wenn die halt beide fit bleiben. Also das habe ich jetzt halt schon so ein bisschen eingepreist. Noch auf den großen Positionen. Ich weiß nicht, wie viel wir Horford neben Robert Williams sehen werden, wenn die sich die Minuten auf der 5 teilen. Dann muss ja eigentlich auch keiner von den beiden 25 Minuten im Schnitt spielen. So ein bisschen weniger. Kanter bekommt vielleicht noch ein paar Minuten, wo seine in Matchups, wo seine Defense nicht so ins Gewicht fällt. Also ich bin da schon relativ positiv gestimmt. Weil die Celtics, die waren die letzten Jahre halt auch normalerweise gut, wenn sie halt nicht die absolute Seuchensaison hatten, wie sie es letztes Jahr hatten. Also ich glaube, da kann man schon so ein Bounce-Back-Year erwarten. Das war letztes Jahr schon wirklich Worst-Case-Szenario und da hatten sie eine ausgeglichene Bilanz, also quasi 41 Siege und jetzt halt irgendwie 7 mehr. Das finde ich jetzt echt nicht vermessen. Also würde ich eigentlich schon von ausgehen.
Ja, vermessen finde ich es auch nicht, aber für mich sind die Celtics irgendwie so ein Stay-Away-Team, einfach weil die Varianz relativ hoch ist, glaube ich. Also ich kann mir schon auch vorstellen, dass das am Ende ein 50-Siege-Team sein wird, aber es würde mich jetzt auch nicht schocken, wenn es irgendwie zwischen 42 und 46 irgendwo landet. Also ich finde die Line ganz gut angesetzt, einfach weil es muss schon eine Steigerung geben, es muss bessere Gesundheit geben. Es ist realistisch, darauf zu hoffen. Also das denke ich auch auf jeden Fall. Ich glaube, der Kader ist auch breiter und besser aufgestellt als letzte Saison. Und trotzdem, ja, ich kann hier nichts mit Überzeugung sagen. Ich würde jetzt mal einfach als Homer-Pick mit ein bisschen Optimismus overgehen, aber also nachdem ich die Hawks eingeloggt habe, hier würde ich keinen Lock vergeben, sondern halt einfach sagen, Tendenz over.
Okay, und interessant. Also du findest die Hawks relativ deutlich stärker als die Celtics.
Die Hawks haben einfach für mich noch ein paar mehr Leute, die schon zusammen gespielt haben. Die haben ein bisschen mehr Kontinuität, glaube ich. Also ich meine, auf den wichtigsten Positionen haben die Celtics das auch, aber trotzdem ist es irgendwie, man hat da, glaube ich, schon ein kleines bisschen mehr gesehen. Ich glaube auch, dass ganzes Training Camp mit Nate McMillan ganz gut ist. Ich glaube, dass das auch jemand ist, der dafür sorgt, dass in der Regular Season die Spiele mit einer relativ großen Seriosität angegangen werden. Und deswegen habe ich da so ein kleines bisschen mehr Vertrauen. Aber also man muss auch dazu sagen, wir alle haben natürlich Udoka auch noch nicht als Head Coach erlebt. Vielleicht findet er auch den Griff. Und wie gesagt, ich würde es auch nicht ausschließen, dass die Celtics vielleicht sogar besser sind in der Regular Season. Aber ich glaube, bei den Hawks habe ich Stand jetzt einfach ein kleines bisschen mehr Vertrauen.
Okay, ja. Also ich habe beide over. Keins von beiden als Lock.
Bin mal gespannt, was die Locks werden. Also im Osten echt
kompliziert. Ist nicht so einfach, ja, stimmt schon.
Dann ist logischerweise der Titelfavorit schlechthin, aka die Brooklyn Nets, als nächstes dran. Hier Net-Rating letzte Saison plus 5,7, Bilanz 48-24, neu dabei LaMarcus Aldridge, der vom Karriereende zurück ist, Patty Mills, Paul Millsap weg, Jeff Green, Spencer Dinwiddie, der natürlich eh keine große Rolle gespielt hat. Hm. Und ansonsten recht viel Kontinuität. Natürlich hat man noch ein paar neue Verschwörungstheorien. Over-Under 56,5, das ist das höchste, wenn ich es richtig im Kopf habe, was man momentan hat. Hm. Wenn man bedenkt, dass überall von den Brooklyn Nets als absoluten Titelfavoriten gesprochen wird, ist das wahrscheinlich auch nicht gerade unlogisch, würde ich mal sagen. Aber was meinst du, also das ist eigentlich, finde ich, die wichtigste Frage. Wie wichtig finden Sie die Regular Season? Also wie seriös gehen Sie die an?
Wahrscheinlich nicht ultra seriös, aber das Team ist in der Regular Season trotzdem auf jeden Fall gut genug, um diese Line zu reißen. Also das ist over lock für mich. Ich finde die Line echt ein bisschen niedrig. Also ich finde es interessant, dass halt auch das die höchste Line ist und keine Line jetzt irgendwie Richtung 60 Siege geht, aber ich glaube, wir werden auf jeden Fall ein 60-Siege-Team haben. Also es geht ja insgesamt der Trend schon ein bisschen mehr Richtung Parität. Ich glaube, da hat auch das Play-In-Tournament seinen Anteil dran, finde ich auch alles gut. Und deswegen auch nachvollziehbar, dass die Lines jetzt tendenziell so aussehen, aber die Nets, also die hatten letztes Jahr schon umgerechnet ein Net-Rating von 55-Siege-Team. Also die hatten das schon fast gerissen mit einem In-Season-Trade für James Harden, der auch noch out of shape war. Dann mit einem halben KD, also der hat echt weniger als die Hälfte der Spiele gemacht, ohne Defense und mit einem Rookie-Head-Coach. Also ich verstehe nicht, wieso die jetzt hier nicht relativ easy 3 Siege mehr holen sollten. Kyrie-Situation mal außen vor. Ich glaube, selbst wenn der die Heimspiele nicht machen darf oder so, ja, dann sollte das trotzdem reichen. Ich glaube, KD wird mehr Spiele machen als in der letzten Saison. Ich glaube, Harden wird seine Regular Season Magie einfach durchziehen. Die Offense wird brummen. Und ich glaube, die Defense wird auch ein bisschen besser werden als in der letzten. Die war schon sehr, sehr schlecht und inkonstant, auch weil die einfach sehr viel Umwälzung im Kader hatten, ständig irgendwelche Signings, noch Buyouts. Natürlich der Trade, wie gesagt. Das wird besser werden als in der letzten Saison, denke ich. Und dann haben sie die Line ja schon.
Ja, an sich stimme ich dazu. Also ich glaube vor allem, das ist halt dieser Luxus, ne? Wenn KD und Kyrie nicht dabei sind, kannst du halt Harden das machen lassen, was er in Houston gemacht hat. Und er hat exzellente Shooter um sich rum. Und Harden ist ja, also letztes Jahr war ein Ausnahmefall, aber normalerweise ist das ja auch ein sehr, sehr belastbarer Spieler, der in der Regular Season wirklich viele Minuten geht. Und in den Minuten hat man halt einfach trotzdem einen der besten Offensiv-Creator der Liga, der viel Shooting um sich herum hat, insgesamt halt ein super Personal. Also ich finde, defensiv muss man natürlich noch ein bisschen sehen. Ich glaube auch, dass sie da ein bisschen besser werden. Überragend wahrscheinlich nicht. Also zumindest nicht in der Regular Season, aber das kann sich da halt schon steigern. Und ich glaube auch, also wegen Kyrie, ich glaube, den hast du ja nicht für die Regular Season, wenn man ganz ehrlich ist, sondern den hast du für die Playoffs, weil da sind seine Stärken am wichtigsten. Er war noch nie derjenige, der dir jetzt in der Regular Season 30 Siege mehr verschafft hat als irgendwer anders. So, der ist da nicht der Typ Solist, sondern das ist halt jemand, der in den Playoffs, wenn's hart auf hart kommt, ist es überragend, so jemanden zu haben. Und ich meine nicht, dass er in der Regular Season nichts gibt. Er hat ja letzte Saison auch eine tolle Regular Season gespielt. Das ist schon so. Aber selbst wenn er jetzt halt die ganze Zeit sich auf andere Sachen konzentrieren will, nur Auswärtsspiele zur Verfügung steht, ich glaube trotzdem, dass sie genug Qualität haben, wenn die anderen beiden ansatzweise fit durch die Saison kommen, dass sie da halt auch overgehen. Also dieses Team ist halt einfach heftig gut besetzt. Aber ich glaube, was diese Line dann letztendlich angeht, vielleicht ist da so ein bisschen die Frage, ob es auf eine Situation hinausläuft, wo sie sich ein Rennen liefern mit den Bucks. Um Platz 1, ob das ihnen wichtig ist. Ich kann mir vorstellen, dass es den Bucks ein bisschen wichtiger ist als den Nets. Aber dass es halt letztendlich so ein bisschen zwischen den beiden Teams entschieden wird, wer das Rennen dann letztendlich gewinnt.
Ja, ich glaube, für die Nets braucht es da nicht wirklich ein Rennen. Ich glaube, die stolpern fast über diese Line drüber. Also da müsste jetzt echt Irving zum einen halt mindestens alle Heimspiele und die Spiele gegen New York nicht spielen dürfen. Dann auch noch verletzt zusätzlich ein paar Spiele ausfallen, sodass er wirklich den Großteil der Regular Season fehlt. Dann KD wieder nur die halbe Saison spielen und dann Harden wieder irgendwas im Hamstring haben oder sowas. Ich glaube, dann laufen sie wirklich Gefahr, vielleicht nur 53 Siege zu holen oder sowas. Aber ansonsten haben sie diese Line aus meiner Sicht einfach. Deswegen ist Lock für mich, für dich nicht?
Ja, ich habe sie auch over. Lock bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich entscheide das später. Ich muss mal gucken, welche ich sonst noch vergeben muss. Aber ja, wobei doch, wahrscheinlich schon. Ich will nicht nur overgehen bei meinen Locks, deswegen ein anderes habe ich noch. Egal, ich notiere es jetzt erstmal einfach nur als over und guck mal, ob ich da nochmal beigehen muss.
Okay.
Mal schauen. Aber wahrscheinlich kommen sie drüber. Ich glaube, das kann man schon mit einigermaßen Selbstvertrauen sagen.
Ja.
Dann geht's weiter mit den Charlotte Hornets. Net-Rating letzte Saison minus 2,5. Bilanz 33-39. Neu dabei Kelly Oubre, James Bouknight, Mason Plumlee, Ish Smith, Wes Iwundu, Kai Jones, weg, Bismack Biyombo, Cody Zeller, Devontae Graham, Malik Monk. Das Over-Under ist mit 38,5 angesetzt.
Bin ich drüber und es ist ein Kandidat für einen Lock. Also wenn du jetzt hier schon den Cop-Out machst und sagst, ja, da lass ich mir noch in den Kopf gehen, dann bin ich mir da jetzt auch noch nicht so ganz sicher, weil ich habe zwischen dem und einem anderen Team überlegt. Ich habe auch noch eins bei einem Under und dann noch halt den hier und einen anderen Kandidaten für Over. Aber es ist schon relativ schwierig im Osten. Also sie müssten sich halt verbessern im Vergleich zur letzten Saison oder LaMelo Ball müsste wahrscheinlich einfach nur fit bleiben. Kann man jetzt natürlich schwer einschätzen, ob er öfter mal länger ausfallen könnte, aber gut, Handgelenk sind jetzt eigentlich, ist jetzt auch nichts, was irgendwie normalerweise chronisch ist oder so. Ich glaube einfach, dass wir nochmal einen Sprung sehen werden von LaMelo Ball. Wir haben schon gesehen, wenn er fit ist, was für ein Spieler er sein kann in diese Liga als Rookie. Also er hatte auch gemäß manchen Metrics schon eine sehr, sehr herausragende Rookie-Saison. Also ist er halt auf Augenhöhe mit anderen ehemaligen Superstars dieser Liga. Sie haben jetzt auch relativ viele Rookies reingeholt, aber ich denke, dass die Veterans eher spielen sollten. Hayward wird wahrscheinlich wieder seine paar Spiele irgendwann fehlen in der Saison. Aber ich denke, unterm Strich sind sie tief genug und auch an beiden Enden des Feldes kompetent genug, um da wahrscheinlich irgendwie Richtung Durchschnitt zu gehen, dass sie halt tendenziell auch ungefähr die Hälfte ihrer Spiele gewinnen sollten und dann wären sie ja schon drüber.
Interessant. Ich bin hier ein bisschen pessimistischer, einfach, also, weil ich auch hier finde, tief einerseits ja, aber was bestimmte Spielertypen angeht. Ich finde halt, also, du hast LaMelo ja angesprochen, wenn der halt wieder ein bisschen mehr wegfällt, dann fehlt es ja eigentlich schon zu einem sehr großen Anteil an Creation. Also, ich finde, es gibt halt viele Spieler in dem Team, die Plays abschließen können, aber relativ wenige, die Plays kreieren können. Hayward ist dann natürlich noch einer. Bei Hayward bin ich jetzt ein gebranntes Kind natürlich als Celtics-Fan, dass ich es halt einfach relativ häufig überlegt habe, dass man sich da nicht drauf verlassen kann, so stark er dann auch teilweise ist.
Gibt es überhaupt einen Celtics-Fan, der nicht zum Hayward-Hater geworden ist?
Ja, einen Hater würde ich gar nicht sagen, weil ich finde den Spielertypen eigentlich super. Ich fand auch letzte Saison waren die Hornets tatsächlich so eine Zeit lang mein League Pass-Lieblingsteam sozusagen, weil ich, also wegen LaMelo natürlich sowieso, aber ich fand auch dieses, dass man irgendwie viel Passer, viel Bewegung hatte. Ich mochte die Art und Weise, wie Borrego das Team hat spielen lassen, sehr gerne. Und das hat mir schon ganz gut gefallen, aber ich finde es einfach so ein bisschen schwer, jetzt daraus zu schließen, wie es dann weitergeht. Also zumal sie letzte Saison eigentlich deutlich über ihrem Point Differential Spiele gewonnen haben, weil unter anderem Rozier einfach in Clutch-Situationen nie daneben geworfen hat. Ich weiß nicht, ob er das nochmal wiederholen kann. Also ich mag auch Terry Rozier natürlich, so Scary Terry, aber das hatte für mich schon ein bisschen was von einer Ausreißersaison. So, ich weiß nicht, ob er so gut nochmal ist. Und er war halt so in den Clutch-Situationen schon jemand, der dafür sehr, sehr wichtig war, dass man diese Spiele gewonnen hat. Und deswegen ist Charlotte für mich auch eher so ein Team mit einer hohen Varianz. Also zum Beispiel auch auf dem Flügel mit Oubre und Bouknight. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie da im Laufe der Saison irgendwann besser sind, als sie es bisher waren. Aber ich denke, Bouknight wird natürlich auch Zeit brauchen. Und deswegen bin ich irgendwie ein bisschen skeptischer bei dem Team.
Ja, es kann schnell in eine Übergangssaison umgeschaltet werden, wenn man halt merkt, ja gut, wenn LaMelo wirklich wieder einige Spiele verpassen sollte, wie gesagt, ich bin da jetzt gerade relativ optimistisch, weil es halt einfach nichts war, was normalerweise irgendwie wiederkommt oder chronisch ist. Oder ich glaube, wir haben jetzt auch kein Anzeichen, dass er besonders halt verletzungsanfällig ist bisher. Deswegen gehe ich jetzt halt einfach mal davon aus, dass er spielt und dann reicht es ja voll und ganz mit Playmaking, sowohl im Halfcourt als auch in Transition. Smith ist auch so ein Transition Playmaker, die werden einfach viel rennen und sie haben halt die Athleten, die dann da auch finishen können. Bridges, Kelly Oubre, Jersey ist schon fast bestellt. ich glaube, dass das Team wird nicht nur Spaß machen, sondern die werden aus meiner Sicht relativ wahrscheinlich auch die Hälfte ihrer Spiele gewinnen. Aber wenn Hayward irgendwie wieder länger fehlt, LaMelo, Gott bewahre, ein paar Spiele verpasst, dann kann man halt auch schnell mehr Minuten an Bouknight geben, weil wenn alle fit sind, dann sehe ich gar nicht so viele Minuten für den Rookie und ich sehe auch echt nicht bei ihm, dass er direkt ein Plusspieler sein kann oder sowas. Dann kann man auch Kyle Jones Minuten geben, JT Thor, die anderen jungen Bigs, die sie da noch rumrennen haben. Das kann man dann schon machen, aber ich glaube erstmal werden halt Hayward, Ish Smith, Kelly Oubre, Bridges, PJ Washington und Plumlee, für den man ja auch getradet hat, den ich dafür ein kleines Upgrade auf der 5 halte. Die werden zocken und dann ist es für mich auch relativ klar, ein Team, das die Hälfte der Spiele gewinnen kann, dann noch ein Over. Aber vom Lock hast du mich jetzt schon fast abgebracht. Weil ja, sie halt genug junge Spieler haben, dass sie halt wirklich dann nochmal in so ein Übergangsjahr kommen, wir nehmen nochmal einen höheren Pick mit umschalten können.
Ja, wenn ich es richtig im Kopf habe, waren sie letzte Saison irgendwie offensiv Platz 22, defensiv auf Platz 20. Ja. Ich denke schon, dass sie offensiv besser sein sollten. Die Frage ist, sind sie defensiv auch besser geworden? Also so gerade auf den großen Positionen finde ich es halt schon spannend, ob sie es schaffen, die Defense irgendwie einigermaßen glaubwürdig hinzustellen.
Ja, ich sage jetzt auch nicht, dass sie irgendwie ein ganz tolles Defensivteam werden, aber ich denke halt schon, dass sie Richtung Durchschnitt gehen können mit dem Spielermaterial. Das glaube ich schon. Solange halt nicht zu viele junge Spielerminuten bekommen, weil das ist normalerweise bedeutet nichts Gutes, wenn man eine gute Defense spielen möchte.
Ja, na gut, dann sind wir hier nicht einer Meinung. Ich gehe under. Aber das ist okay.
Schön.
Ich bin mal gespannt, was du zu den Chicago Bulls sagst, denn wie du dir wahrscheinlich schon denken kannst, gibt es hier im Podcast unterschiedliche Meinungen zu den Bulls. Deswegen, Net-Rating minus 1,3, Bilanz 31-41. Neu dabei, DeMar DeRozan, Lonzo Ball, Alex Caruso, Derrick Jones, Tony Bradley, Marko Simonovic, die letzteren beiden wahrscheinlich nicht mit den größten Rollen, weg. Thad Young, Thomas Satoranski, Garrett Temple, Lauri Markkanen und Daniel Theis. Das Over-Under ist bei 42,5 angesetzt und ich finde, da das, also abgesehen jetzt natürlich irgendwie von den Lakers wahrscheinlich das Team war, was am meisten verändert hat, ist es echt kompliziert zu sagen, wie es jetzt aussehen wird. Jetzt hat sich natürlich Patrick Williams auch erstmal noch im Training verletzt, was relativ problematisch ist, weil das einer der, also eigentlich jemand ist, der für die Defense und für die Frontcourt-Position eigentlich sehr dringend gebraucht wird.
Ja.
Dadurch finde ich es noch schwerer zu sagen, wie das, wie dieses Team jetzt letztendlich aussehen wird. Deswegen mal kurz, wie ist so deine Einschätzung vom Kader der Bulls und vielleicht auch von dem, was sie in der Offseason jetzt gemacht haben?
Es ist eine Ansammlung von sehr vielen seltsamen Skillsets, finde ich. Also mit DeRozan hast du halt diesen On-Ball-Creator drin, der keine Dreier nimmt und nicht verteidigt seit Jahren. Ich glaube, wir wissen einfach, was DeRozan ist mittlerweile. Und ich bin auch mal gespannt, ob er jetzt zum zweiten Mal in seiner jetzt schon relativ langen Karriere einen positiven On-Off-Wert aufweisen kann, also dass sein Team mit ihm auf dem Feld den Gegner ausscoren kann. Das wird mal interessant. Und dann hat man da Vucevic drin, der ja big ist mit Touch, der scoren kann, der auch keine Freiwürfe zieht und defensiv nicht besonders mobil ist, trotzdem schon Teil guter Defenses war. Dann haben wir mit Levine einen Spieler drin, der in der letzten Saison einen tollen Schritt nach vorne gemacht hat, zu einem effizienten Volume-Scorer, On-Ball-Creator, der jetzt im Contract-Year ist, nicht vorzeitig verlängern will und auch nicht sollte, weil es finanziell keinen Sinn für ihn macht und damit der beste Free Agent wird in der kommenden Offseason, auch so ungefähr der einzige interessante Free Agent. Mit Lonzo Ball hast du diesen Playmaker, Transition-Playmaker drin, der aber im Halbfeld nichts kreieren kann, weil er nicht so den Drive hat, der seinen Wurf verbessert hat, der ein solider Team-Defender ist. Also ganz seltsame Ansammlung von Skillsets, die aber trotzdem alle irgendwie ganz gut zusammenzupassen scheinen. Also die Offseason war teuer, der DeMar DeRozan Trade war abartig überteuert und mit Patrick Williams, das ist jetzt auch echt ein Bummer, weil sie haben sonst einfach nicht so einen Spielertyp und dass er jetzt die Vorbereitung verpasst ist für so einen jungen Spieler, auch ein gewaltiger Dämpfer. Sie sind nicht so besonders tief, weil sie danach auch einfach nicht mehr die Ressourcen hatten, die Bank da aufzufüllen. Derrick Jones Jr. wurde bei den Blazers aussortiert. Wir haben in der Blazers Preview darüber gesprochen, dass er keine so tolle Saison hatte und in Portland kein Verlust ist und jetzt in Chicago mal sehen. Ja, die wollten ihn ja anscheinend irgendwie unbedingt haben. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, sie werden schon deutlich besser werden als letzte Saison und ich finde die Line von 42,5 auch nicht so hoch. Ich bin da drüber, knapp. Ich habe sie jetzt gerade bei 44 Siegen. Ich bin jetzt aber auch nicht extrem überzeugt von diesem Chicago Bulls Team, also auch bei mir im Podcast gibt es da einen Dude, der Bulls-Fan ist, der anderer Meinung ist mit Arne Brandt, der schon ziemlich optimistisch ist. Aber da bin ich nicht ganz so optimistisch, aber es reicht für mich halt irgendwie trotzdem für ein Over bei mir. Aber es ist so nah dran, dass ich da niemals drauf wetten würde. Also es ist ein Stay-Away, aber hier ist ja Over-Under und dann sage ich Over.
Ja, so ähnlich sehe ich das auch. Also ich glaube, offensiv ist schon echt viel Potenzial vorhanden. Also ich glaube auch gerade dieses Thema, dass das Ball jetzt nicht der Halbfeld-Creator ist, ist nicht schlimm, weil man eigentlich genug davon hat. Also das ist ja die große Stärke, die DeRozan hat. Vucevic kann das für seine Position ein bisschen liefern. LaVine hat da große Fortschritte gemacht. Ich glaube, dass man jetzt erstmals die Möglichkeit hat, dass sich halt, also auch LaVine und Vucevic ein bisschen einspielen können und ihr Pick-and-Pop-Game vielleicht ein bisschen aufziehen können. Dadurch ist da schon echt relativ viel Potenzial vorhanden, dass es halt eine gute Offense haben wird. Mit der Achse LaVine, DeRozan, Vucevic wird es halt trotzdem relativ schwer, eine durchschnittliche Defense aufzustellen. Ja. Ich glaube, dass halt gerade deshalb auch die Wichtigkeit von Patrick Williams eigentlich sehr groß ist und vielleicht ein bisschen zu groß für so einen jungen Spieler, der halt bisher noch gar nicht so viel zeigen konnte. Also ich finde, in Ansätzen hat man gesehen, der kann ein richtig guter Verteidiger werden, aber der Punkt, also dass er das wirklich ist, ist vielleicht noch nicht unbedingt erreicht und jetzt müsste er es eigentlich sein. Ich glaube, gerade im Frontcourt ist das Team echt relativ dünn. Ich würde mich viel besser fühlen, wenn sie irgendwie einen Weg gefunden hätten, Daniel Theis zu behalten, aber das ist natürlich, irgendwann sind die Ressourcen halt alle. Und trotzdem, ich glaube, es wird viel Motivation geben, in der Regular Season gut zu sein für dieses Team. Also ich glaube, da sind sehr viele motivierte Leute dabei, die jetzt auch ein bisschen gehört haben, wie negativ teilweise darüber gesprochen wurde, was da so passiert ist, wie viel Kritik da irgendwie dabei ist. LaVine, hast du schon gesagt, Contract Year. Und er hat gerade letzte Saison gezeigt, dass er wirklich einer der besten Offensivspieler der Liga auch sein kann. Deswegen tendiere ich hier auch zum Over, aber ja, ohne viel Überzeugung. Also auch bei mir ist es auf jeden Fall eher ein Stay-Away-Ding.
Ja, ich glaube, auch bei den Bulls ist jetzt nicht das Problem oder der Kritikpunkt, dass sie jetzt in der kommenden Regular Season nicht irgendwie diese 42, 43 Siege holen können oder vielleicht auch 45 oder sowas, sondern ich sehe halt nicht, wie sie eine oder von mehreren ganz zu schweigen Playoff-Runden gewinnen können mit diesem Kader. Und dafür war es einfach ein bisschen teuer, dieser Trade für Vucevic und für DeRozan.
Ja, das ist auch genau mein Kritikpunkt. Also ich sehe nicht so recht, wie man sich da dann, man hat jetzt den Schritt zu einem wahrscheinlich ganz guten oder zumindest zu einem sehr soliden Team gemacht.
Ja.
Und den nächsten Schritt zu einem richtig guten Team, der wird aber halt sehr schwer zu realisieren sein. Also dafür muss eigentlich aus Patrick Williams ein Star werden. Und bis er das ist, falls er es wird, ist halt Vucevic wahrscheinlich kein Teil dieser Gleichung mehr und
DeRozan auch
verschlingt
nicht.
Aber immer noch viel Geld und DeRozan ebenso. Und also ich fand einfach, dass sie die Situation und die Chips, die sie hatten, ein bisschen zu eifrig in die Mitte geworfen haben für ein Team, was jetzt nicht nah dran ist, richtig gut zu sein. Aber andererseits habe ich auch den Eindruck, dass man in Chicago einfach sehr, sehr darauf hofft, irgendwann mal wieder kompetitiven Basketball zu sehen. Und das wird dieses Team ja zumindest erstmal liefern können. Dass man dann irgendwann mal Playoff-Runden gewinnt, wie gesagt, da bin ich auch ein bisschen skeptischer. Aber
ja.
Ich meine, war es Herb Cole damals von den Bucks, der immer gesagt hat, ach, Hauptsache, wir erreichen irgendwie die Playoffs. Und
ja, die Einstellung gibt's. Also da wären die Bulls nicht die Ersten.
Ja. Dann machen wir mit einem Team weiter, das die Playoffs vermutlich eher nicht erreichen wird. Die Cleveland Cavaliers, Net-Rating letzte Saison minus 8,8. Ja. Bilanz 22-50. Neu dabei Evan Mobley, Lauri Markkanen, Denzel Valentine, Ricky Rubio. Weg Larry Nance, Matthew Dellavedova, Torian Prince. Over-Under ist mit 27 angesetzt. Und also es ist leider ein bisschen eine Tendenz im Osten, dass ich das immer wieder sagen muss. Aber auch hier irgendwie Stay-Away-Thema so ein bisschen. Also ja. Ich finde, man hat jetzt, es ist ja nicht so, dass dieser Kader irgendwie talentfrei wäre. Also ich finde, es gibt sogar fast auf allen Positionen Leute, wo man sagen könnte, ja, aus dem könnte einer werden. So, der ist spannend. So, das, also ich mag Darius Garland eigentlich ganz gerne. Colin Sexton, der fit ist vielleicht nicht ideal, aber Colin Sexton ist auch jemand, der halt Punkte machen kann. Und das ist nicht komplett unwichtig im Basketball. So jemanden zu haben, ist jetzt nicht wertlos. Markkanen kann scoren. Jared Allen ist ein echt guter Center. Jetzt hat man natürlich mit Evan Mobley noch einen gedraftet, wo man mal gucken muss, wie viel Twin Towers man dann sieht oder wie viel die sich dann gegenseitig die Minuten nehmen. Irgendwo läuft auch noch Kevin Love rum. Es ist halt irgendwie echt die große Frage, wie kann man das Ganze jetzt zusammenfügen, dass das Team auch von dem Talent, das da ist, irgendwie was in ein einigermaßen kompetentes Team zwängt. Und da tue ich mich schon ein bisschen schwerer mit dem Thema.
Ja, genau. Das ist genau der Punkt. Also sie haben genug einerseits Talent im Kader, jetzt kein Superstar-Talent oder so, das sehe ich auch bei aller Liebe für Okoro nicht. Vielleicht Evan Mobley, aber ich meine, das sagt jetzt halt auch schon relativ viel aus, dass man halt auf beiden Positionen, auf denen er spielen kann, jetzt direkt schon Spieler, die schon 4 Jahre in der Liga sind, reich entlohnt hat. Also das wird sehr, sehr interessant da im Frontcourt, wie die Minuten verteilt werden sollen. Aber halt auch so Ricky Rubio, ich meine, der hat vor 2 Jahren mit den Phoenix Suns echt noch den nächsten Schritt gemacht und hatte daran einen sehr, sehr großen Anteil. Kevin Love, ja, hat der Stadt eine Championship gewonnen. Ich habe jetzt im Urlaub auch nochmal Return of the King gelesen, wo natürlich die Kevin Love Story nochmal aufgerollt wurde, wie er damals für ihn getradet wurde, wie er dann Schwierigkeit hatten, da reinzufinden, aber dann an der Championship natürlich auch einen sehr, sehr großen Anteil hatte. Und er ist halt echt der Einzige, der noch da ist von denen. Und ich habe keine Ahnung, also ob der überhaupt noch eine Minute spielt, ob sie noch ein bisschen showcasen werden, ob sie ihn dann doch irgendwann rauskaufen, wie die Pistons es letztes Jahr mit Blake Griffin gemacht haben, und dann schließt er sich vielleicht auch noch den Netz an, dann haben sie 7 Power Forwards, die nicht verteidigen, die früher mal All-Star waren.
Ja, ist doch gut.
Ja, für die Regular Season Lock-Over wird's bei mir keinen Abbruch tun, aber was in den Playoffs mit den ganzen Spielern wollen, weiß ich nicht so genau. Zurück zu den Cavs. Ich finde auch, die Line ist sehr gut gewählt. Ich habe mal 28 Siege aufgeschrieben gehabt. Das ist halt so knapp drüber. Ich würde echt stay the fuck away von dieser Line, weil ich weiß echt nicht, was da jetzt bei rauskommen soll in der kommenden Saison. Sie können 30 Siege holen, sie können vielleicht auch wieder nur 25 holen. 22, also letzte Saison war schon echt sehr, sehr mies. Da haben sie jetzt schon ein bisschen mehr Kompetenz drin. Volle Saison mit Jared Allen, der da ganz solide ist. Ich finde auch Mark einen interessanten Fit hier. Es war jetzt auch wieder ein bisschen teuer. Ich habe die Not nicht gesehen, ihn so spät in der Offseason noch per Sign-and-Trade so über zu bezahlen. Aber es ergibt schon irgendwie Sinn, so als Spacer in diesem Team. Und auch die Sexton-Garland-Situation, die ist einfach wahrscheinlich auch früher oder später irgendwann mal gelöst werden. Sie wollten ja Sexton anscheinend auch schon loswerden. Jetzt in der Offseason haben kein passendes Paket gefunden. Angeblich haben sie auch den halben Kader irgendwie für Ben Simmons angeboten und die Sixers haben dankend abgelehnt, was auch schon viel sagt.
Ja.
Also sie sind wahrscheinlich auch nicht so super zufrieden mit diesem Team. Ich habe keine Ahnung, welche Richtung es geht, aber hoch hinaus wird es nicht gehen. Ich würde hier auf gar nichts wetten. Aber wenn, dann wäre ich jetzt gerade noch leicht over.
Ja, ich glaube, ich gehe aus Prinzip einfach anders. Ich meine, letztendlich wird es wahrscheinlich auch so ein bisschen. Es gibt ja diese Saison, glaube ich, also allein schon auch wegen dem Play-in-Szenario nicht krass viele Teams, die tanken werden. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es am Ende halt so eine Handvoll gibt, die sich eher nach unten orientieren.
Die Cavs wollen in die Playoffs. Da gab es auch die ganze Zeit dieses Gerede jetzt, ja, die Cavs haben jetzt Druck, in die Playoffs zu kommen. Ich dachte, Druck von wem? Wer macht da bitte Druck und warum?
Ja, das ist exzessiv, davon zu reden, dass sie Druck haben, in die Playoffs zu kommen. Also klar, wollen sie bestimmt, aber ich meine, es gibt ja relativ easy ein Szenario, wo sie dann halt irgendwann Mitte der Saison entscheiden, okay, alles Quatsch, lass uns jetzt einfach nur noch die Youngster spielen lassen, gucken, was wir hier haben, gucken, wer irgendwie einen Schritt machen kann. Mobley rein, nur noch, und wir vertrauen unsere Guards. Rubio, wir wissen, du bist kompetent, dafür haben wir dich auch geholt, aber sei jetzt mal kompetent von der Bank aus, wir brauchen wieder nur unsere Youngster, und dann werden halt wieder nicht viele Spiele gewonnen. Deswegen, ich tendiere hier knapp zum Under, aber irgendwie, also wie du schon gesagt hast, es ist was, wo man mit nicht viel Überzeugung rangehen kann.
Ja.
Und das ist auch das Stichwort für die Detroit Pistons. Nächstes Team, Net-Rating minus 4,8, Bilanz 20-52. Neu dabei, hauptsächlich natürlich Kate Cunningham, Kelly Olynyk und Trey Lyles. Weg ist Mason Plumlee, over under 25,5. Die große Frage, ist der Nummer 1 Pick gut genug für 6 Siege mehr?
Ja, also das Net-Rating jetzt gerade auch im direkten Vergleich mit den Cavs, das war ja schon deutlich besser als das der Cavs. Also das, ich glaube schon, dass sie das schaffen können. Das ist echt wirklich die zentrale Frage. Ist Kate Cunningham halt dieser Spieler, der hier direkt für ein paar Siege mehr sorgen kann? Ich fand auch das Kelly Olynyk Signing da sehr sinnig, weil sie einfach ein bisschen Spacing brauchen, gerade da von den großen Positionen. Ich finde es ein super spannendes Team. Ich bin auch gespannt, was noch von Killian Hayes kommt. Ich bezweifle mal, dass er auch im zweiten Jahr ein Plusspieler sein kann. Also der Stewart wird da jetzt entfesselt nach dem Plumlee Trade auf der 5 als Starter. Gehe ich mal stark von aus. Ja, also ich hatte 25 aufgeschrieben, es ist auch wieder Stay Away eigentlich. Und das Ding ist halt, im Zweifel, wenn, das ist ja gerade schon bei den Cavs so ein bisschen angerissen, im Zweifel wahrscheinlich lieber nochmal einen höheren Pick mitnehmen und am Ende gar keine Wets mehr spielen lassen, dann Kelly Olynyk irgendwie 3 Wochen früher in Urlaub schicken. Und dann wird man hier wahrscheinlich easy das Under reißen, wenn das am Ende die Frage ist. Also Jeremy Grant auch, ja, haben wir jetzt hier nicht großartig erwähnt, letztes Jahr einigermaßen effiziente 23 Punkte pro Spiel gemacht, so völlig aus dem Nichts. Bin ich auch mal gespannt, wie das jetzt mit Kate Cunningham dann zusammenläuft. Seine Rolle wird wahrscheinlich ein bisschen kleiner werden, ein bisschen weniger Ball in der Hand, ob er das dann einigermaßen bestätigen kann, was er da letztes Jahr schon angedeutet hat. Ist ein sehr, sehr spannendes Team. Aber ja, es kann nicht jeder gewinnen in diese Eastern Conference. Und ich glaube, die Pistons sind halt einer der Kandidaten, die dann am Ende halt nicht ums Play-In mitspielen und dann eher nochmal einen höheren Pick mitnehmen.
Ja, ich glaube, den höheren Pick, da haben sie grundsätzlich ganz gute Chancen drauf. Also auch wenn sie, selbst wenn sie sich das Play-In-Turnier als Ziel setzen, weil sie es einfach nicht erreichen werden. Also ich glaube, dafür sind sie einfach nicht gut genug. Und trotzdem, ich sehe sie minimal vor den Cavs, glaube ich, weil sie zwar insgesamt ein bisschen weniger Talent haben, aber du hast es schon mit dem Net-Rating letzte Saison angesprochen. Sie waren gefühlt in deutlich mehr Spielen nah dran. Also, und haben deutlich mehr Spiele irgendwie mit so einem gewissen Ehrgeiz angegangen als die Cavs, wo man irgendwann das Gefühl hatte, eigentlich Kevin Love würde gerne den Ball nehmen und ihn Colin Sexton ins Gesicht werfen, aber er kriegt ihn nicht, weil die Guards ihm den Ball einfach nicht mehr geben und so. Also dieses Dysfunktionale, das hatte ich halt bei den Pistons nicht den Eindruck, sondern eher, dass sie halt versucht haben, jedes Spiel zu gewinnen, dass Dwayne Casey ihnen da irgendwie auch die richtige Einstellung sozusagen vermittelt hat und dass es halt einfach vom Talent her nicht gereicht hat. Und ich glaube, vom Talent her, das ist immer noch kein gutes Team, aber es ist schon ein bisschen besser. Ich glaube, Cunningham ist jetzt nicht der Typ Rookie, der ewig brauchen wird, um sich zu akklimatisieren. Wir werden natürlich nicht sofort seine beste Version sehen, aber wir werden, glaube ich, schon in ihm jemanden sehen, der relativ schnell halt einfach einen Impact machen kann. Kelly Olynyk finde ich auch ein sinnvolles Signing. Also so wie er letzte Saison bei den Rockets gespielt hat, ist er einer der besseren Offensiv-Bigs der Liga. Das muss er vielleicht nicht ewig abrufen, aber das ist schon auch eine Verstärkung, sehe ich auch. Und ja, ich glaube, für Grant ist es vielleicht auch nicht schlecht, wenn er nicht der Erste ist, sondern der Zweite mit der Verantwortung in der Offense. Hey, ist das große Fragezeichen. Ich meine, die Rookie-Saison hätte kaum mieser laufen können und trotzdem finde ich ihn eigentlich als Talent trotzdem spannend. Und ja, also letztendlich, ich gehe hier dann aus Prinzip knapp over, aber halt auch wieder nicht mit viel Begeisterung. Ich hab's angekündigt. Der Osten ist schwierig.
Was war die Line nochmal?
25,5.
Ja, da bin ich einen halben Under dann.
Okay, technisch ich gehe einen halben Over.
Okay.
Dann machen wir weiter mit den Indiana Pacers, auch so ein komisches Team. Net Rating minus 0,4, Bilanz 34-38. Neu dabei Rick Carlisle, Chris Duarte, hoffentlich TJ Warren, wenn er wieder gesund ist, Torrey Craig, Isaiah Jackson, weg, Nate Bjorkgren und seine grausamen Vibes, Aaron Holiday, Doug McDermott, Over-Under ist mit 42,5 angesetzt. Ja, und was machen wir aus den Pacers?
Also wenn fit, finde ich die gar nicht so komisch, sondern ein relativ homogenes, sinnvolles und auch einigermaßen tiefes Team. Das ist halt, also musste man fett unterstreichen, ja, wenn fit, weil das waren sie halt in der letzten Saison halt auch nie. Und gerade der angesprochene TJ Warren, der ist jetzt halt auch schon länger nicht mehr fit gewesen. Das letzte Mal, glaube ich, in der Bubble und da war er ein Halbgott. Und jetzt ist halt immer noch nicht richtig ausgeheilt. Das ist ja diese Stelle im Fuß, die schlecht durchblutet ist und deswegen halt es halt irgendwie extrem langsam. Ich hoffe, dass er Bock hat, für Riccardo zu zocken, nachdem er auch aus Prinzip irgendwie für Bjorkgren zocken wollte, Berichten zufolge. Also Carlisle, denke ich, ist ein Riesen-Upgrade hier. Also ist immer noch einer der besten Coaches der Liga, das darf man nicht vergessen, weil jetzt bei den Mavs irgendwie so ein bisschen gegangen wurde oder keinen Bock mehr hatte. Und der Kader, wie gesagt, der ist halt ziemlich tief. Vielleicht muss man da früher oder später einfach einen Konsolidierungstrade machen im Frontcourt. Ich bin immer nicht so ganz überzeugt von diesem Turner-Sabonis- Pairing und dann ist dahinter noch irgendwie Bitadze und jetzt haben wir noch Jackson gedraftet und so. Also das kann ich mir vorstellen, dass das Team vielleicht nach der Trade Deadline anders aussieht. Aber ansonsten ist man halt dadurch auch auf jeder Position irgendwie so ein bisschen doppelt besetzt, auch auf den Guard-Positionen ist auch wichtig, weil Brockton ist auch ziemlich verletzungsanfällig. LeVert ist jetzt gerade auch noch nicht wieder richtig fit. Dahinter hat man dann irgendwie auch so Justin Holiday, TJ McConnell, zum Glück. Also ich finde die Pacers eigentlich ganz gut und vor der TJ Warren und LeVert News, da hatte ich sie sogar eher Richtung 50 Siege, jetzt halt auch mit Carlisle. Also da wären sie halt für mich ein Lock gewesen jetzt mit diesen Verletzungen oder mit diesen Fragezeichen. Da sind sie für mich nur noch ein Over. Aber das schon.
Ja, also meine Tendenz geht irgendwie auch dazu, einfach weil du hast es angesprochen, es ist viel Qualität im Kader, es sind viele Leute, von denen man irgendwie schon was gesehen hat. Es gibt ein klares Coaching-Upgrade. Also letzte Saison war irgendwann der Punkt erreicht, wo wirklich niemand mehr für Bjorkgren spielen wollte. Nicht nur Warren, sondern irgendwie auch alle anderen waren ja offensichtlich sehr, sehr angenervt von seinem Führungsstil und das kann sich dann halt schon auswirken. Und trotzdem, also ich würde auch overgehen schon mal, Und trotzdem glaube ich halt, dass dieser Kern, den die Pacers haben, auf Dauer nicht funktioniert. Also sie treten ja im Prinzip, dass wir über den Frontcourt Sabonis Turner reden, das ist seit 4 Jahren der Fall.
Ja.
Dass man sich immer fragt, ja, ist das jetzt gut? Nee, eigentlich nicht. Und vor 2 Jahren haben sie ja diese Erkenntnis eigentlich auch schon gehabt, als sie versucht haben, Turner loszuwerden und dafür Hayward zu bekommen, um dadurch halt irgendwie den Kader auch zu modernisieren. Das hat halt offensichtlich nicht geklappt. Ich denke, sie werden es weiterhin versuchen. Aber bis sie dann irgendwann dahin kommen, ist es irgendwie ein gutes Regular-Season-Team, was halt nie eine Playoff-Runde gewinnen wird. Aber da wir hier über die Regular-Season reden, denke ich auch, ja, eigentlich, es lief ja letzte Saison schon sehr, sehr viel schief.
Ja.
Und ganz so muss es nicht werden. Ich glaube auch, dass Carlisle halt einfach jemand ist, der auch aus teilweise komischen Skillsets sehr viel rausholen kann. Ich glaube, das kann er hier mal wieder beweisen. Ich meine, ich habe auch eine sehr hohe Meinung von ihm. Ist irgendwie lustig, wenn man bedenkt, dass er seit 10 Jahren keine Playoff-Serie mehr gewonnen hat. Aber das ist halt auch ein bisschen mehr den Umständen geschuldet, die er in Dallas hatte, schätze ich mal.
Ja.
Er war zumindest ein paar Mal sehr nah dran, muss man sagen.
Ja, und es war auch einfach, also Post-Championship in Dallas waren es auch einfach keine tollen Playoff-Teams mehr.
Ja, und wenn man bedenkt, dass sie halt trotzdem irgendwie jetzt, gerade erst haben sie ja die Clippers gefordert mit einem Kawhi da noch im absoluten God-Mode. Sie waren ja sogar 2014 waren sie in dem 7. Spiel gegen die Spurs. So, es war ja schon immer noch ein bisschen was dabei, aber trotzdem ist es irgendwie krass, wenn man so bedenkt, jeder feiert Rick Carlisle, jeder sagt, das ist einer der besten Coaches. Und trotzdem, die letzten Jahre waren nicht gut für ihn, aber es liegt natürlich mehr an den Mavs selbst. Kurz und knapp, sie sind beide over, würde ich sagen. Trotzdem ist dieses Team einfach komisch. Ich wünsche es ihnen, dass sie mal ein bisschen bessere Gesundheit haben, als sie das letzte Saison hatten.
Mhm.
Dann machen wir mit den Miami Heat weiter. Sekunde. Net Rating letzte Saison plus 0,1. Bilanz 40-32. Neu dabei Kyle Lowry, Markieff Morris, PJ Tucker. Weg Andre Iguodala, Nemanja Bjelica, Kendrick Nunn, Goran Dragic und Precious Achiuwa. Das Over-Under ist mit 48 angesetzt. Der Hype war relativ groß, weil sie in der Offseason den besten Spieler verpflichtet haben, den irgendein Team verpflichtet hat, schätze ich mal.
Mhm.
Also den besten Free Agent. Trotzdem finde ich diese Line eigentlich ein bisschen hoch. Wie siehst du das?
Nee, ich nicht. Ich sehe natürlich auch das Alter von Kyle Lowry, von PJ Tucker und jetzt auch langsam von Jimmy Butler. Aber sie haben sich da schon auch einen Haufen Championship-Pedigree reingeholt. Also Tucker, Morris und Lowry haben halt die letzten 3 Titel geholt. Gut, bei Keith ist es jetzt, macht es nicht so einen riesen Unterschied aus. Ja, genau. Er saß halt bei den Lakers irgendwo auf der Bank rum, ab und zu mal einen Eckendreier reingeknallt. Aber man sieht halt schon, in welche Richtung es gehen soll. Ich glaube, die Heat sind motiviert. Die wurden da ein bisschen blamiert in der ersten Runde von den Bucks. Aber die letzte Saison war halt auch... Also viele Teams hatten es schwer in der letzten Regular Season, weil sie einen Covid-Outbreak hatten oder Verletzungen und dann der Schedule nach der kurzen Offseason. Aber bei den Heat war das alles nochmal eine Spur extremer. Sie hatten halt mit den Lakers zusammen die kürzeste Offseason und hatten einen relativ schlimmen Ausbruch. Und Butler hatte ja auch Covid, glaube ich, oder? Also das war echt übel. Und sie sind dann auch noch so ein bisschen in die Playoffs gehumpelt, haben ja auch ihr Netrating ziemlich krass outperformed. Aber ich glaube schon, dass sie hier über diese Line drüber kommen können. Also Spoelstra hatte, glaube ich, seit den Championship-Jahren, Saisons mit LeBron, Wade und Bosch keinen so tollen Kader mehr. Die Line wird nicht gerissen werden, wenn halt einer der U30-Spieler länger ausfällt oder wenn jetzt Bam und Hero nicht den erwarteten Schritt nochmal nach vorne machen können. Der Kader ist ansonsten noch nicht so super tief, aber die Heat zaubern auch jede Saison, also da kann man eigentlich auch schon fast drauf wetten, nochmal irgendwo ein Rotationsspieler aus dem Hut, ob das jetzt Gabe Vincent ist oder Max Struss oder was weiß ich, J7 oder so. In einem Jahr oder in einem halben Jahr werden wir es schon wissen. Robinson konnte man ja auch halten, also das stimmt mich schon positiv dafür und die Heat-Preview habe ich auch schon aufgenommen, die ist nur noch nicht erschienen, das ist für die nächste, aber wenn die Hörer den Potty hören, dann wird er auch schon draußen sein und da habe ich am Ende des Pots auch gesagt, ich würde overgehen, deswegen bleibe ich dabei.
Ich finde es schön, Max Struss zu sagen. Ich sage immer Max Struss, weil ich den Namen einfach unfassbar lustig finde und denke, das klingt wie einer der Bösen und stirbt langsam. Irgendwie passt das ganz gut. Aber ja, ich glaube, er oder wahrscheinlich Gabe Vincent hat eigentlich so mit die besten Karten, sich in die Rotation zu spielen. Und trotzdem, also ich glaube, dass die Heat tendenziell immer ein bisschen überschätzt werden seit ein paar Jahren. Und auch gerade jetzt als Regular-Season-Team. Ich kann mir schon vorstellen, dass, wenn man in die Playoffs kommt, sie da ein sau unangenehmes Team sein können. Einfach weil sie da, du hast es angesprochen, Championship-Pedigree haben. Sie haben da Leute, die vor allem auch irgendwie in den Playoffs halt schon gezeigt haben, dass sie da echt abliefern können, dass sie vor allem defensiv echt stark sein können. Mhm. Ich glaube, das wird auch jetzt so sein. Und trotzdem, also ich glaube, du hast ja die Championship-Jahre angesprochen. Das war irgendwie das letzte Mal, dass sie über 49 Siege geholt haben. Und seitdem, selbst in dem Jahr, wo sie die Finals erreicht haben, im Bubble-Jahr, waren sie nicht besonders gut in der Regular Season. Ich glaube einfach, dass man gerade mit dem Kader, den man jetzt hat, der echt ein bisschen älter geworden ist, die Regular Season auch nicht überpriorisieren wird. Ich bin, also Adebayo finde ich super. Hero wäre aber für mich wichtiger, dass der einen Sprung macht. Und da bin ich mir nicht so sicher, ob das kommen wird. Einfach, also ich fand die letzte Saison schon echt enttäuschend.
Ja.
Und ich bin mir nicht so ganz sicher, in welche Richtung es bei ihm gehen wird. Das ist halt für mich so ein bisschen der Swing-Spieler. Wenn der sich zu einem wirklich richtig, richtig guten Spieler entwickelt, dann sollte Miami da drüber gehen. Und sonst finde ich es halt im Endeffekt dann doch ein bisschen zu abhängig von eher alten Spielern. Und da würde ich denken, da wäre es halt auch für Miami als Team cleverer zu sagen, wir versuchen eher gesund durch die Regular Season zu kommen und sind dann in den Playoffs, wo wir sowieso, also sie werden nicht um Platz 1 mit den Bucks und den Nets konkurrieren können, glaube ich, sondern sie kommen halt irgendwo dahinter rein. Und dass man halt dann schauen will, okay, wenn die Playoffs losgehen, dann wollen wir unsere beste Version haben. Und deswegen glaube ich, ich gehe hier eher under. Ich hatte sogar überlegt, ob ich es als Lock machen soll. Dafür ist mir das Team irgendwie dann doch ein bisschen zu stark, glaube ich, vom Kader her. Aber na, wobei, weißt du was? Ich kann Heat Culture nicht mehr hören. Ich gehe under und mache das als Lock.
Ey, Halbgas. Es gibt kein Halbgas bei diesem Team. Oh, komm, wir gucken, dass wir so durch die Regular Season kommen. Nee, Mann, die geben im Training 100%. Die geben in jedem Regular Season Game 100%. Ja, Jimmy Butler hat auch echt.
Und Jimmy Butler geht danach noch nachts 4 Stunden trainieren, mindestens.
Ja, aber ich glaube, da ist halt schon was dran. So, ich glaube, die geben auch in der Regular Season schon Gas. Klar, vielleicht erhöht es das Verletzungsrisiko, vielleicht nicht, weiß ich nicht. Hero hat ja jetzt auch draufgepackt, ja. Und hat ja auch die erste Off-Season in seiner NBA-Karriere, die erste echte Off-Season, weil zwischen Bubble und letzter. Das war halt einfach sehr, sehr kurz. Und er wird jetzt auch Vater. Vielleicht kannst du da was zu sagen zu diesem Effekt, so dass man dann weniger Party macht und so. Who knows?
Ja, klar. Man ist grundsätzlich viel fitter, sowohl vom Kopf als auch vom Körper her.
Ja, vielleicht hätte ich auch mal hier mein Miami Heat 2012-13 Championship Gear mal ausziehen sollen vor der Aufnahme, aber ich bleib over.
Ja, haben wir eigentlich schon Aufnahmen von Kyle Lowrys riesigem Hintern? Also ist der kleiner geworden durch die Heat Culture und die intensiven Trainingseinheiten dort?
Oder? Manche wollen es gesehen haben, dass er in besserer Shape ist, aber ich glaube, das ist dann auch schon so fast ein bisschen automatische Projizierung. Also ja, ich glaube, Lowry ist einfach, wer ist der? Der hat diesen Body, da kommt er nicht raus.
Ich finde das auch gut. Ich meine, das ist ja auch durchaus eine Stärke von ihm, dass er so ein bisschen thick mit 2C ist. Aber gut, machen wir mit dem nächsten Team weiter. Es geht um die Milwaukee Bucks, den amtierenden Champion. Net Rating plus 5,5. Bilanz 46-26. Neu dabei George Hill, Grayson Allen, Sammy Ojeley, Rodney Hood und Tremont Waters. Weg PJ Tucker, Jeff Teague, Bryn Forbes. Over under 54,5. Und ich sag dir jetzt schon mal, das ist mein nächster Lock.
Für over.
Over.
Weil die Platz 1 wollen.
Ja, und weil, also letzte Saison war die Experimentiersaison. Das haben sie jetzt ja, also sie haben ja jetzt gelernt, wie sie verteidigen müssen offensichtlich. Sie haben den Titel geholt. Giannis ist trotzdem nicht der Typ, der jetzt sich deswegen zurücklehnt, sondern eher der sagt, letztes Jahr bin ich nicht MVP geworden und die Leute reden jetzt irgendwie alle über die Nets. Ihr könnt mich mal, ich werde jetzt versuchen, mir den Award wiederzuholen und halt sofort den Repeat zu schaffen. Ich glaube halt einfach, die Kontinuität, die sie haben, ist schon eine echte Waffe. Sie waren über die letzten Jahre das beste Regular-Season-Team. Also letzte Saison jetzt nicht, aber wie gesagt, das war die Experimentiersaison. Das haben sie hinter sich. Und ich glaube, dass auch hier natürlich, wenn man jetzt keine Riesenausfälle hat, dann ist das Team einfach brutal gut und eingespielt und hat viele Waffen und weiß, glaube ich, mittlerweile, man weiß, wer man ist und gleichzeitig kriegt man das, also ist das nochmal eine extra Motivationsspritze, dass überall nur über die Nets geredet wird und weniger über die Bucks. Ich glaube, das wird die Bucks durch die Saison tragen. Und deswegen glaube ich, in der Regular Season, ich würde sogar dazu tendieren, dass sie wahrscheinlich die beste Bilanz in der Regular Season haben werden. Oh. Und deswegen, da gehe ich dann auch Richtung 60 Siege oder so.
Ja, also ich bin ja ein Bucks-Playoff-Believer und sehe jetzt auch nicht unbedingt, dass sie da in den Playoffs den Nets in der potenziellen Serie, wenn beide Teams einigermaßen fit sind, da dann auf einmal hoffnungslos unterlegen sind, nur weil es letzte Saison schon in Spiel 7 ging und KD halt beim Dreier auf der Linie stand. Das sehe ich auch schon sehr, sehr knapp und freue mich da jetzt schon drauf, aber das ist noch eine Weile hin. In der Regular Season, da geht's ja immer nach einem Gewinn von der Championship so ein bisschen in zwei Richtungen. Entweder haben die Teams dann erst recht Bock und sind eingespielt und motiviert und was weiß ich, holen dann 73 Siege nach dem Gewinn der Championship oder sowas. Oder man sagt, ja gut, wir haben jetzt gewonnen, wir wissen, wie es läuft, Regular Season ist nicht so wichtig und ob wir da jetzt auf 1, 2 oder 3 einlaufen, ist auch nicht so interessant. Wir schauen lieber, dass wir fit in die Postseason kommen und dann gewinnen wir jetzt halt mal 5 Spiele weniger in der Regular Season. Ich weiß jetzt nicht genau, was da Buds Philosophie ist. Also bei Giannis gehe ich auch davon aus, so der hat jetzt eher so ein bisschen Blut geleckt und ich sehe ihn auch als einen der Favoriten auf den MVP-Titel, habe ich hier im Pod schon mal gesagt, vor ein paar Monaten. Das glaube ich schon auch. Aber bei Bud bin ich immer noch nicht so ganz davon überzeugt. Ich kann mir auch vorstellen, dass der jetzt wieder sagt, ja komm, die Stars, 30 Minuten in der Regular Season, das reicht doch. In den Playoffs kann ich ja dann wieder hochfahren. Das habe ich ja jetzt endlich gelernt. Vielleicht probiert man auch wieder ein bisschen mehr aus in der Regular Season. Und man hat jetzt auch gerade fürs hintere Ende der Rotation einen Haufen Spieler reingeholt, wo ich nicht so genau weiß, ob die wirklich was beitragen und wie gut die nochmal sind. Hood, Ojeleye, du hast sie gerade angesprochen. Aber im Grunde bin ich ja schon bei dir. Ich hatte mir 55 Siege aufgeschrieben. Das wäre jetzt so rein von den Zahlen her eher ein Stay Away, aber ich tendiere auch eher dazu, dass sie overgehen können, aber ein Lock ist es bei mir nicht.
Ja, ich meine, was man über die letzten Jahre ja teilweise gesehen hat, selbst diese 30 Minuten, die reichen ja im Normalfall, weil die Bucks halt einfach, ja,
fair.
Die können halt in ihrer besten Version, ist das halt schon eine Maschine. Und auch jemand wie George Hill, der, ich glaube, in den Playoffs wird er ihnen überhaupt nichts bringen, aber man hat ihn halt jetzt für die Regular Season und in der Rolle hat er bei ihnen schon mal, also gerade vor 2 Jahren ja überragend performt und stimmt, war ein Kandidat für den Sixth Man of the Year Award. Da ist man besser geworden, nachdem man da letzte Saison Jeff Teague und Bryn Forbes hatte. Ich glaube, Grayson Allen ist eine sinnvolle Verstärkung und der einzige Verlust, der ihnen vielleicht in den Playoffs wehtun wird, ist PJ Tucker, aber es geht ja jetzt um die Regular Season und ich glaube, dass man da einfach, die wissen, was sie tun, die sind eingespielt und ich glaube halt immer noch hungrig und deswegen tendiert, also wie gesagt, für mich ist das eigentlich ein Lock, dass sie da drüber gehen.
Okay, ja, interessant, also soweit bin ich nicht ganz, auch wenn ich auch over bin.
Dann machen wir mit den Knickerbockers weiter. Net-Rating plus 2,3, Bilanz 41-31. Neu dabei Evan Fournier, Kemba Walker, Dwayne Bacon weg, Reggie Bullock, Elfrid Payton, Frankie Smokes. Also eigentlich haben sie den Backcourt ausgetauscht.
Ja.
Und Over-Under ist mit 42,5 angesetzt. Das würde bedeuten 2 Siege mehr als letzte Saison bei 10 Chancen mehr. Spricht ja eigentlich für Over, wenn wir glauben, dass die Knicks so gut waren, wie ihre Bilanz war. Was meinst du?
Als für mich ein Stay Away, auch hier habe ich schon eine Preview aufgenommen, ich habe 42 Siege gesagt, also das ist ja genau auf der Line eigentlich. Also die hatten halt letztes Jahr einfach viel Glück und es spiegelt sich auch in dieser Line wieder, also sie hatten zum einen keinen Covid-Outbreak, als eines der wenigen Teams, die gegnerische Dreierquote wurde glaube ich auch schon oft genug irgendwo erwähnt, die relativ niedrig war bei den offenen Dreiern, das muss sich so nicht wiederholen, dann hängt man jetzt halt, also ich glaube, offensiv kann man besser werden und Defense wird vielleicht nicht so viel abfallen, aber offensiv hängt man jetzt ja auch sehr stark an Kemba Walkers Gesundheit, was glaube ich nie so praktisch ist. Also die Regression auch in der Offense vielleicht von Randall, vielleicht auch von Barrett mal sehen, also was auch die Dreierquoten angeht, bin ich auch ein bisschen skeptisch. Die könnte halt diese offensive Verbesserung wieder so ein bisschen auffressen, auch wenn ich glaube, dass sie da wirklich besser werden. Also sie haben jetzt einfach viel mehr Halbfeld-Creation, sie haben die ganze Saison mit Derrick Rose, der aber wieder von der Bank kommen kann, Alfred Payton ist weg. Mitchell Robinson ist nochmal so ein Dämpfer, dass man jetzt nicht genau weiß, wann der zurück ist, also wird auf jeden Fall die Saison nicht starten und halt auch nicht der Starter sein, ist wieder Noel, der offensiv das Team halt so ein bisschen runterzieht, Backup ist der uralte Taj Gibson und so. Also ich bin da nicht euphorisch genug oder zu skeptisch, um wirklich over zu gehen, und bin ja dann sogar, also was, die Line ist genau 42?
42,5.
Ja, dann bin ich da halt ganz knapp drunter, technisch gesehen, aber ich würde da einfach nicht drauf wetten.
Ja, ist für mich auch ein Team, wo ich irgendwie, da lasse ich lieber die Finger von. Ich glaube, so gut Randall letzte Saison war, da gibt es einige Sachen, die ihm vielleicht nicht mehr ganz so gut gelingen werden. Also wenn man bedenkt, wie seine wie seine Karrierequoten vorher so waren, wie er dann letzte Saison gerade so aus der weiteren Mitteldistanz und von der Dreierlinie getroffen hat, wie er es geschafft hat, über weite Strecken ein Team ja offensiv wirklich zu tragen, wo jetzt sonst offensiv nicht so viel ging. Das war schon irgendwie aller Ehren wert und trotzdem hatte man ja immer das Gefühl, dass da jemand so ein bisschen über seinem eigenen Gewicht puncht sozusagen. Und ich glaube halt trotzdem, es ist genug da, damit die Offense besser werden sollte. Also ich finde, Fournier ist, sie haben, glaube ich, ein bisschen viel Geld für ihn bezahlt und ist jetzt nicht gerade mein Lieblingsspieler, aber es ist jemand, der bei ihnen schon einen Bedarf erfüllt und etwas, was ihnen gefehlt hat, reinbringt. Bei Emmanuel Quickley bin ich mal gespannt, wie der sich entwickeln wird. Hat mir als Rookie schon ganz gut gefallen. Derrick Rose als Sixth Man sowieso.
Ja.
Bullock als bester Verteidiger auf dem Flügel wird, denke ich mal, fehlen, weil das kann Fournier nicht sein. Da muss halt Barrett diesen nächsten Schritt machen.
Stimmt.
Ich finde Barrett gut, also muss ich sagen. Ich fand, das ist schon echt ein interessanter Spieler, der, glaube ich, auch die Chance hat, da noch einen weiteren Schritt zu machen. Und irgendwie, es sind halt einfach relativ viele Faktoren, die so in unterschiedliche Richtungen gehen. Aber ich glaube, letztendlich haben sie einfach ihren Backcourt verbessert und das wird die Regression, die es vielleicht bei Randall geben wird, so ein bisschen auffangen. Deswegen gehe ich knapp over. Aber es ist für mich auch keine Entscheidung mit ganz viel Überzeugung, die ich da treffen kann. Ich meine, der Thibodeau-Faktor, dass seine Teams sich halt irgendwie normalerweise schon anstrengen in der Regular Season, ist sicherlich auch nochmal etwas, was man da positiv mit einpreisen kann.
Ja. Ja, das macht mir auch ein bisschen Angst beim anderen, so dass einfach Thibodeau die besten Spieler so viel spielen lässt und die reißen nicht den Arsch auf und die verteidigen. Dann fehlt halt so dieser Schalter in den Playoffs, haben wir auch wieder gesehen, ganz offensichtlich, aber in der Regular Season kann es halt schon sein, dass sie dann wieder overperformen. Ich meine, sie waren einfach das Überraschungsteam der letzten Saison. Niemand hätte gedacht, dass die auf Platz 4 im Osten landen. Ganz kurze Frage vielleicht noch. War Randalls Saison wirklich aller Ehren wert, also auch All-NBA Second Team Ehren? Siehst du das?
Bist du da überzeugt von? Second Team ist zu hoch. Ich finde, also wenn man so ein bisschen die Sachen, also seinen Output verglichen hat mit anderen Spielern, dann, ich meine, das klare Argument wäre halt gewesen, er hat mehr Minuten gespielt als jeder andere. Und deswegen kann man ihn dann für jemanden, der nicht mal eine halbe Saison gespielt hat, da finde ich, kann man dann schon sagen, okay, dann gebe ich jetzt eher ihm meine Stimme. Ja. Ich bin zum Beispiel letzte Saison Durant so überragend, er war, wenn er nicht mal die Hälfte der Spiele macht, dann brauche ich ihn da nicht wählen.
Und
das gibt dann jemandem wie Randall Chancen. Aber also ich glaube, ich hatte ihn am Ende als sechsten Forward bei mir aufgestellt.
Okay.
Ich habe aber auch die kontroverse Entscheidung getroffen, Paul George rauszulassen, weil er mich einfach nicht so beeindruckt hat.
Den hatte ich schon drin.
Und dann das war bei mir eher so ein Ding zwischen ihm und Jason Tatum.
Ja, genau.
Der für mich unbedingt reingehörte, weil ich finde Jason Tatums, ich fand seine Aufgabe wesentlich komplizierter als die Paul George bei den Clippers hatte. Und ich finde, da muss man halt immer so ein bisschen gewichten, welche Faktoren man da so am stärksten mit reinnimmt bei der Entscheidung.
Ja, und ich fand zum Beispiel auch Zion zwar in einem schlechteren Team, aber in der Western Conference, aber in einer ähnlichen offensiven Rolle halt auch nochmal deutlich beeindruckender oder effektiver. Zum Beispiel ist jetzt vielleicht noch ein bisschen kontroverser, aber der offensichtliche Kandidat war halt eigentlich Jason Tatum. Das wurde auch bei den Hawks erwähnt. Trae Young war auch nicht im All-NBA-Team. Also mir tut es auch mal leid, dass ich immer so sehr auf die Knicks kacken muss oder dass ich immer so auf die Euphoriebremse treten muss irgendwie, weil die Saison war krass, aber was dann auch in den Playoffs passiert ist, das war halt irgendwie auch ein bisschen absehbar. Und klar, das ist jetzt eine Regular Season Projection. All-NBA ist auch eine Regular Season Ehrung. Keine Frage, aber das war für mich halt schon so ein Ding. Ja, da werde ich noch lange drüber sprechen, glaube ich.
Ich finde, das ist halt immer so ein bisschen die Frage, willst du die besten Spieler der Saison aufstellen oder willst du die beste Saison, die ein Spieler hatte, aufstellen? Und da, ich finde, bei Randall konnte man schon dafür argumentieren, dass er, wenn man alle Faktoren mit reinnimmt, irgendwie Teamerfolg, seine Minutenlast, das, was er, also auch wie er sich persönlich gesteigert hat, da konnte man schon ein Argument dafür machen, dass er einer der sechs Forwards mit einer der besten Saisons war. Wenn es darum ging, war er einer der besten sechs Forwards als Spieler. Dann kann man das Argument nicht machen.
Nee, weil aber
laufen einfach zu viele gute Leute dort rum.
Third Team ist auch okay. Kann ich mir mit anfreunden. Hatte ich jetzt persönlich nicht, aber es war knapp. Aber Second Team, das sehe ich halt nicht. Aber gut.
Ist schon hochgegriffen. Hat nicht irgendjemand auch ganz laut geschrien, er soll ins First Team? Das muss eigentlich sein.
Habe ich nicht gehört.
Es gab ja sogar mal kurz MVP-Buzz oder irgendwas.
Oh Gott. Halt immer.
Man weiß ja, wie es ist. Wird immer, dann irgendwann muss es halt hart übertrieben werden.
Ja, also ich bin sehr gespannt, was er da reißen kann. Ich hatte es nicht für ausgeschlossen, dass er es ungefähr halten kann, aber muss er halt noch zeigen aus meiner Sicht.
Ja, stimme ich zu. Machen wir weiter mit den Orlando Magic, Net Rating minus 9,1, boah, Bilanz 21-51, neu dabei. Jalen Suggs, Robin Lopez und hunderttausende schlechte Disney-Witze. Mo und Franz Wagner, Jonathan Isaac irgendwann. Beck, Dwayne Bacon, James Ennis, Otto Porter. Alles eigentlich eher zu vernachlässigen. Over-Under ist mit 22,5 angesetzt. Was macht man aus diesem komischen Team?
Underlock macht man da.
das ist mal eine klare Antwort. Gut, machen wir weiter mit dem nächsten Team.
Ey, nee, ganz ehrlich, also boah, die sind mitten im Rebuild, Rookie Point Guard gedraftet, wenig Spacing, der Einzige, der die Defense vielleicht noch irgendwie aus dem Keller hieven könnte, ist Jonathan Isaac und ich habe keine Ahnung, wann der spielt. Unklare Rotation, kriegt jetzt Robin Lopez, weil er der noch beste NBA-Spieler ist, Minuten vor Bamba und Wendell Carter, ich hoffe es nicht, einfach wegen der Entwicklung, weil ich die gerne mal spielen sehen würde, ob die ihrer Draft-Position dann noch einigermaßen gerecht werden können, aber könnte irgendwie passieren. Könnte aber auch sein, dass man Robin Lopez einfach nur gesigned hat, weil man hofft, man kann ihn da noch irgendwie zur Trade-Deadline verschachern, wenn irgendjemand merkt, wir brauchen noch dringend einen defensiven Backup-Big. Also das ist schon ein komisches Team. Sie haben unendlich viele Guards, die meisten davon jung oder Fultz ist ja auch noch eine Weile verletzt. Und auch mit Fragezeichen hinterm Wurf. Gary Harris vielleicht so ein bisschen als Reclamation-Project, den man dann auch nochmal für irgendwas traden könnte, wenn er seinen Dreier wieder findet und mal fit bleiben kann. Aber die wollen den First Pick, die wollen auch nicht ins Play-In. Also das kann mir keiner erzählen. Also ich sehe nicht, wie die hier deutlich über 20 Siege holen sollen.
Ich denke auch. Ich glaube, der Rebuild, der Magic geht ins 18. Jahr gefühlt.
Ja, die waren ein paar Mal in Playoffs, das darf man nicht unterschlagen. Und haben immer das erste Spiel gewonnen, beide Male.
Sie waren mit ganz viel Augenzwinkern in den Playoffs. Wie man das halt so macht. Nee, also ich bin sehr gespannt auf Suggs. Ich finde auch, also ja. Isaac, wenn er dann irgendwann mal wieder spielt, ist halt schon, auch wenn er ein bisschen eigener Typ zu sein scheint, ist er ein absolut spektakulärer Verteidiger und kann da schon, also würde mich schon freuen, wenn man ihn da dann irgendwann wieder auf dem Level spielen sieht. Falls, finde ich auch irgendwie immer spannend zu sehen, was aus ihm noch werden kann. Aber insgesamt ist es natürlich einfach irgendwie nicht genug. Also ich bin hier auch relativ klar bei einem Under. Es ist,
kein Lock.
Nicht das Team, wo man am meisten, nee, weil ich gesagt hatte, 3 und ich glaube, ich habe schon 3, weißt, aber die Magic wären sonst auch noch ein ganz guter Kandidat gewesen, sag ich mal so.
Okay.
Es ist halt, das Problem ist ja immer so ein bisschen, am Ende der Saison gibt's dann, also man kann schon zu 23 Siegen so ein bisschen stolpern, glaube ich. Ne? Also es ist halt nicht ausgeschlossen, weil man nicht überall alles angeht mit der größten Kompetenz, aber also wie du schon gesagt hast, ich kann mir auch vorstellen, dass man die kompetenten Leute, also Robin Lopez und vielleicht irgendwann Gary Harris, wenn der wieder gesund wird und seine Offense wiederfindet, gut, das sind auch 2 relativ große Vents, aber ja. Dass man die dann halt eher traden wird und dann, ja, eigentlich geht's halt nur um den Neuaufbau und dann braucht man nicht viele Spiele gewinnen. Die Line ist natürlich auch tief, aber trotzdem glaube ich auch, dass sie da drunter landen.
Es gibt halt normalerweise im Schnitt pro Saison, pro Conference ein Team, das keine 20 Siege holt. Müssen jetzt auch nicht gleich 15 oder so nur sein, aber ich glaube, unter 20, da sind die Magic schon quasi prädestiniert hier. Und bei den Cavs und Pistons haben wir auch drüber gesprochen, warum wir schon sehen, dass sie halt auch irgendwie im mittleren 20er-Bereich landen.
Ja, ich denke auch, dass da, ja, die Magic sind ein ganz guter Kandidat für die schlechteste Bilanz der Liga auf jeden Fall. Mit OKC wird es vielleicht ein Fernduell geben,
yep.
Aber mal gucken. Gut, machen wir mit den Philadelphia 76ers und unserem allerlieblingsthema Ben Simmons weiter. Net Rating plus 5,4, Bilanz 51-21. Sie hatten tatsächlich die beste im Osten. Neu, Andre Drummond, George Niang, Shaq Harrison, Jaden Springer. Weg, Dwight Howard, alle guten Vibes, George Hill, Mike Scott, Anthony Tolliver. Over-Under ist bei 51,5 und ich würde das Ding nicht mit der Kneifzange anfassen. Wie ist bei dir?
Ja, selbstverständlich. Aus offensichtlichen Gründen. Wir wissen einfach überhaupt nicht, ob und wann Ben Simmons getradet wird und wofür. Ich glaube halt, dass sie sich durch den Trade eher verschlechtern, wenn er kommt, also wenn er bald kommt und sie dann mit einem neuen Team viele Spiele noch spielen müssen, diese Regular Season. Und wenn er nicht kommt, und dann wird Ben Simmons ja offensichtlich nicht spielen. Also ich glaube, das ist jetzt einfach verbrannt. Das passiert nicht mehr. Der verzichtet lieber auf 8 Millionen, als nochmal mit diesen Dudes im selben Lockerroom zu sitzen. Da habe ich gar keine Zweifel mehr. Ja. Das heißt, wenn ich müsste, würde ich under wetten, weil ich mir halt nicht vorstellen kann, wie ein Team dann in der Situation. Und ich meine, Ben Simmons, bei aller Kritik, an seinem Playoff-Skillset in der Regular Season ist er ein wertvoller Spieler. Gar keine Frage. Also auch Ben Simmons mit Embiid auf dem Feld, das war ein deutliches Plus-Team. Das ist überhaupt nicht das Problem gewesen eigentlich in der Regular Season. Und der wird jetzt nicht mehr spielen und sie haben jetzt vorerst da keinen Ersatz. Deswegen würde ich eher auf Under gehen. Aber wir kennen dieses Team halt einfach nicht. Wir wissen nicht, was passiert. Und wenn Morey dann doch noch ein ganz solides Paket angeboten bekommt und der Fit einfach viel besser ist, der Spieler, die da zurückkommen mit Joel Embiid, der jetzt, glaube ich, auch wirklich was abreißen wird hier. Ich glaube, der ist jetzt motiviert und egal, wer neben ihm spielt, das Spacing wird wahrscheinlich besser werden. Und ich kann mir vorstellen, dass er jetzt erstmal irgendwie 30 plus Punkte pro Spiel auflegt, die ersten paar Spiele und so. Also das Team wird gut sein, aber es wird wahrscheinlich schlechter als letzte Saison insgesamt sein. Und deswegen stay away auf jeden Fall, aber wenn, dann eher under.
Glaube ich auch. Also Embiid wird mit Sicherheit sehr motiviert sein, deswegen fühlt man sich auch wahrscheinlich nicht ganz so gut damit, wenn man under geht. Gleichzeitig, wenn es halt eigentlich fast nur an ihm hängt und man weiß, Embiid wird halt auch seine Spiele verpassen, weil er das immer tut und in den Spielen muss dann halt irgendwie Tobias Harris das Team tragen, ist auch ein bisschen komplizierter. Deswegen tendiere ich auch zum Under, aber vielleicht, da wir über Simmons wurde genug geredet, lass uns vielleicht dann noch kurz über jemanden sprechen, der ja wahrscheinlich dann erstmal auch in der Starting Five seinen Platz einnimmt. Wie stehst du zu Tyrese Maxey? Glaubst du, der kann einen richtigen Sprung machen?
Ja, grundsätzlich schon. Also ich halte viel von Tyrese Maxey. Der Dreier muss natürlich noch ein bisschen stabiler werden. Aber er passt halt grundsätzlich als potenzieller 3D-Spieler mit bisschen Playmaking, bisschen Drive schon ganz gut zu Embiid. Aber ansonsten fand ich jetzt die Offseason der Sixers auch nicht so toll. Also klar, Niang als Shooter passt da gut rein. Aber dass man halt auch mit Drummond wieder so einen Non-Shooting klassischen Big als Backup von Embiid reingeholt hat, die niemals nebeneinander spielen werden können, auch logischerweise. Ja. Das finde ich auch ein bisschen seltsam. Ich hoffe, dass er diesmal nicht irgendwie rummeckert, weil in LA war das ja irgendwie auch ein Problem. Starting-Spot versprochen, das wird man ihm hier nicht angeboten haben. Unmöglich. Und da hat er den nicht bekommen. Ja, who knows? Also, ey, was wollte er nicht Max-Contract haben noch vor einem
Dreivierteljahr? Ich meine, er ist zumindest ein willigerer Shooter als Ben Simmons. Deswegen kann er schon argumentieren. Wenn ihr Simmons neben Embiid spielen lasst, dann lasst mich doch auch. Ich werf auch. Ich mach das dann schon.
Ja, ich habe auch noch gestern kurz vorm Pennen gehen, habe ich ein bisschen das Sixers Preseason Game geschaut und habe ich auch gesehen, wie Embiid per Driving Kick da durch die Zone gerumbled ist. Drummond, Embiid hat nicht gespielt. Sah ganz spannend aus. Aber fand ich ein bisschen seltsamen Move. Und wie gesagt, das ist einfach gerade noch ein riesiges Fragezeichen. Das Team ist offensichtlich halt auch einfach nicht fertig.
Ja. Ja, ist halt auch die Frage, ob, wenn es dann irgendwann zu einem Trade kommt, ob dann eher Picks zurückkommen werden am Ende oder ob es dann wirklich irgendwie drei Leute, die sofort helfen sind oder so. Es ist halt alles irgendwie so schwer zu bewerten. Ich hatte jetzt mal gelesen, dass Morey mittlerweile wohl etwas mehr auf Jugend setzt, weil er erkannt hat, dass er keinen Star zurückbekommt. Andererseits, was es dann letztendlich sein wird, man kann gespannt sein.
Ja, ich glaube, wenn es halt keine Win-Now-Spieler sind, dann sind Spieler, die man für Win-Now-Spieler weiter traden kann und auch wird, weil mit Embiid musst du jetzt gewinnen, weil kein Mensch weiß, wie lange der Körper noch hält.
Ja. Ja, das ist korrekt. Es ist wir gehen beide under und würden aber kein Geld draufsetzen. Dann haben wir noch zwei. Machen wir die Toronto Raptors. Net-Rating minus 1,2, Bilanz 27,45, neu dabei Scotty Barnes, Goran Dragic, zumindest für den Moment, Isaac Bonga, Precious Achiuwa, weg, Kyle Lowry und sein Magnificent Butt, Rodney Hood, DeAndre Bembry, Paul Watson, Aaron Baines, Over-Under ist mit 36,5 angesetzt, also Las Vegas denkt, die Raptors machen schon nochmal einen Sprung nach vorne im Vergleich zu dem, was sie letzte Saison gemacht haben, also performen eher wie ihr Net-Rating und nicht wie ihre Bilanz der letzten Saison. Glaubst du das auch? Also erwartest du eine Steigerung von dem Team oder geht's da vielleicht auch ein bisschen mehr Richtung Rebuild?
Ja, das ist hier die große Frage. Und ich tendiere stark zu Letzterem, muss ich sagen. Du hast vorhin mal erwähnt, dass die Bulls und die Lakers den größten Kaderumbruch hatten oder die größte Umwälzung im Kader. Die Raptors sind da tatsächlich fast auf einem Niveau mit den Bulls. Also die haben auch, das hat man jetzt nicht so mitbekommen, aber klar, Lowry hat jeder mitbekommen, aber auch ansonsten haben die da ein bisschen ausgemistet und umgebaut im Kader. Und jetzt kamen noch so Sachen dazu, wie Nick Nurse hat angekündigt, dass Scotty Barnes alle Possessions, die er handeln kann, bekommen wird und so. Und ich meine, das ist ein Rookie Point Forward, so das wird wahrscheinlich nicht mit so super vielen Siegen dann einhergehen. Siakam verpasst den Saisonstart noch und man weiß nicht so genau, wann der zurückkommt. Wie gesagt, Lowry fehlt halt einfach. Dragic ist dafür da. Das ist schon allein Downgrade. Dann fragt man sich, wie lange ist Dragic noch da? Der will ja eigentlich weg und hat ja, ich glaube, in slowenischen Medien auch schon gesagt, dass er getradet werden wird. Jetzt warten wir quasi nur noch darauf, dass es irgendwann passiert. Also mich würde schon sehr wundern, wenn die Marschrichtung von Masai Ujiri hier nicht irgendwie relativ klar Übergangsjahr wäre. Und was das dann bedeutet, haben wir in der letzten Saison ja auch gesehen. Dann gibt man jetzt halt nicht gerade unbedingt alles, um noch irgendwie auf Platz 10 ins Play-In-Tournament zu kommen, sondern will lieber einen höheren Pick haben. Hat auch geklappt in der letzten Regular Season dann. Ich glaube, das wird wahrscheinlich auch eher wieder hier passieren. Und deswegen würde es mich sehr wundern eigentlich, wenn sie overgehen würden. Das Einzige, was dafür spricht, ist, sie hatten letzte Saison kein einziges echtes Heimspiel. Das vergisst man, glaube ich, auch leicht. Sie sind jetzt wieder zurück in Kanada, aber letztendlich ist, glaube ich, relevanter, was auf dem Spielfeld passiert. Und da, glaube ich, werden wir viele Minuten und große Rollen für jüngere Spieler sehen. Wahrscheinlich darf OG Anunoby auch ein bisschen mehr am Ball ausprobieren. Malachi Flynn. Ich überlege, ob das mein drittes Lock für Under wird.
Ja, also ich finde auch, die Line ist zu hoch angesetzt. Weil, also einerseits ist es schon so, dass bei den Raptors, ich glaube, die haben das Personal, um eine sehr gute Defense zu stellen. Sie haben, also gerade Anunoby ist halt einfach saustark. Ja. Auch Barnes hat da ja zumindest Potenzial. Sie sind halt auf der Center-Position nicht gut besetzt, was das angeht, aber sonst halt eigentlich schon. Nick Nurse ist ein exzellenter Coach, bei dem ich mir jetzt auch nicht vorstellen kann, dass er jetzt irgendwie bewusst mit in Spiele reingeht und denkt so, das heute wollen wir nichts. Aber gleichzeitig ist die Line einfach trotzdem ein bisschen zu hoch. Offensiv ist das Team, glaube ich, schon limitiert. Bei Siakam müssen wir es auch erstmal sehen. Nachdem es letzte Saison mehrfach ja auch irgendwie so ein bisschen kritische Stimmen gab in der Organisation und er sich auch mehrfach so ein bisschen über seine Rolle und andere Sachen aufgeregt hat, ja, und das so wieder so ein bisschen harmonischer wird. Da gab es ja auch sogar mal zeitweise so Trade-Gerüchte. Und ja, ich glaube einfach auch, es wird jetzt eher der Weg eingeschlagen, dass man halt mal schaut, wie man die jungen Spieler schnell entwickelt, um dann irgendwie seinen nächsten Wahl zu jagen. Weil du hast mal Masai Ujiri angesprochen, das ist ja auch nicht der Typ, der sich irgendwie mit Mittelmaß zufrieden gibt, sondern der halt eher schon den nächsten großen Plan schmiedet. Und ich denke, für den nächsten großen Plan sind relativ viele, die jetzt momentan im Kader sind, wahrscheinlich dann nicht mehr so relevant. Deswegen, ja, also für mich auch Under. Ich habe meine Loks ja schon vergeben, deswegen mache ich das jetzt nicht. Aber es wäre sonst auch noch ein ganz guter Kandidat dafür.
Ja, okay, dann sind wir uns ja einig. Also finde ich interessant, weil was auch manche sagen, ist, was dagegen spricht, dass die Raptors jetzt undergehen, ist, dass sie halt keinen der besseren Spieler jetzt getradet haben, wenn Fleet oder Siakam. Aber Siakam, ich meine, mit Schulterverletzungen nach der letzten Saison, so ist es wahrscheinlich gerade auch eher im Wert tief. Also ich kann mir halt vorstellen, dass man den, wenn man fort ihn zu traden, erst nochmal ein bisschen showcased und dann vielleicht tradet. Und wenn will man vielleicht auch einfach nur behalten, weil der ist jetzt auch noch nicht so alt, ist ein guter Spieler, ist noch vom Championship-Team, aber könnte auch noch Teil des nächsten guten Teams sein in Toronto und so. Vielleicht will man den einfach auch nicht traden. Und Nurse geht wahrscheinlich in Spiele rein und sagt so, heute Nacht verlieren wir, sondern ja so, heute Nacht kriegt Scotty Barnes 20 Possessions, wo er zeigen kann, was er machen kann mit dem Ball in der Hand, und Malachi Flynn kriegt auch noch 20 und OG Anunoby auch noch, und dann gehen wir wahrscheinlich nicht, weil es offensiv noch nicht gut genug sein wird.
Ja, und langfristig ist es halt einfach auch trotzdem richtig, ne?
Exakt, also, ja.
Bei dem Team und dem Kader ist es einfach die sinnvollste Marschroute. Dann ja, doch, sehen wir das so. Ich meine, letzte Saison war das halt über einen langen Zeitraum, hatten sie irgendwie eine total negative Bilanz und dabei aber fast ein ausgeglichenes Net-Rating. Mhm. Am Ende ist es dann auf minus 1,2 runtergegangen. Das war für viele dann auch noch, glaube ich, so ein bisschen der Gedanke. Eigentlich sind die viel besser als das, was dann irgendwie die Bilanz ausgedrückt hat. Aber ehrlicherweise glaube ich, dass es im Endeffekt trotzdem in dieser Saison ja eher in die andere Richtung geht. Deswegen machen wir mit den Wizards weiter. Net-Rating minus 1,6, Bilanz 34-38, natürlich auch übrigens ein extrem aktives Team gewesen. Mhm. Neu dabei Spencer Dinwiddie, Montrezl Harrell, Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope, Corey Kispert, Aaron Holiday, Beck, Russell Westbrook, Ish Smith und Robin Lopez. Over-Under ist mit 33,5 angesetzt. Das hier war jetzt auch noch ein Team, bei dem ich kurzzeitig überlegt habe, ob ich einen Lock vergebe. Habe ich mich dann am Ende doch nicht getraut, weil ich einfach noch nicht gesehen habe, wie das Ganze zusammenpasst. Aber ich tendiere eigentlich schon relativ klar zum Over, weil sie sind deutlich tiefer. Und Tiefe ist halt gut in der Regular Season. Und das ist auch jetzt tendenziell kein Team, was nicht motiviert ist, Spiele zu gewinnen. Ich glaube, das spielt da dann schon auch eine Rolle. Deswegen denke ich eigentlich schon, dass sie diese Line reißen sollten. Also auch wenn letzte Saison dafür, dass sie am Ende das Play-In erreicht haben, war Westbrook natürlich extrem wichtig, weil er in den letzten Saisonmonaten extrem aufgezockt hat. Aber dafür ist das Team jetzt, glaube ich, insgesamt einfach breiter und besser aufgestellt. Oder wie siehst du das?
Sehe ich genauso. Und bei Westbrook würde ich gerne noch hinzufügen, dass man nicht vergessen hat, dass er ein Hauptgrund war, wieso man überhaupt sich in diese Situation gebracht hat, weil am Anfang der Saison war halt richtig mies, die erste Saisonhälfte oder so. Und dann die zweite Saisonhälfte war er deutlich besser, natürlich ganz, ganz heftige Deadlines aufgelegt und sich die Seele aus dem Leib gezockt, und dann hat man das Play-In und dann auch die Playoffs noch irgendwie erreichen können. Aber das wird immer schnell vergessen. Man geht halt automatisch davon aus, dass Westbrook halt ein großer Verlust ist, weil man halt diese letzten Saisonmonate vor Augen hat, Recency Bias, und den Anfang vergisst man, aber im Endeffekt hat halt insgesamt einen Impact auf die Saison gehabt. Und da glaube ich halt auch, dass das, was im Trade zurückkam und dann noch mit Dinwiddie und so, dass das in der Regular Season insgesamt wertvoller sein kann. Die Offense dürfte besser werden, die Defense vielleicht schlechter, aber letzte Saison war man halt auch überhaupt nicht tief, das hat man jetzt, das hast du angesprochen. Deswegen ist das hier auch noch ein Kandidat für mich für Lock gewesen, also jetzt die Raptors, Hornets oder Wizards könnten ein Lock werden. Ich hatte da sogar 41 Siege aufgeschrieben. Das wäre wirklich deutlich, deutlich drüber. Und damit wären sie dann, wenn man nach diesen Zahlen geht, eigentlich der Lock für mich. Bei den Raptors, wie gesagt, da sehe ich halt die Chance, dass sie doch versehentlich zu viel gewinnen, wegen Coaching und weil die Spiele vielleicht doch ein bisschen zu gut sind, keine Ahnung. Und bei den Hornets, da hast du mich ein bisschen von abgebracht. Und deswegen wären dann wohl die Wizards mein Lock, mein dritter.
Ja, ich finde auch, sie sind ein guter Kandidat dafür. Ich hatte mein Over hier auch in Versailles notiert. Also einfach, ich meine, so die große Frage ist sicherlich, wie meldet sich Dinwiddie zurück? Der ist jetzt halt lange ausgefallen.
Ja, eigentlich
kann ich mir schon vorstellen, dass er halt neben Beal schon gut passen wird, ne? Also als jemand, der auch irgendwie so diesen Drive zum Korb hat, so eine gewisse Physis, die er mit reinbringt. Irgendwie finde ich das schon ganz, ganz spannenden Fit. Und wenn man davon ausgeht, dass man hier halt einen relativ fitten Backcourt mit den beiden hat und dann auch noch KCP und Aaron Holiday so in der Hinterhand, dann ist man da schon einfach echt gut besetzt und das ist halt erstmal echt ein Trumpf, den man spielen kann.
Ja, ich denke auch. Also das scheint mir auch ein relativ homogenes Team zu sein. Es gibt auch noch ein paar Fragezeichen. Wann und wie kommt Thomas Bryant zurück? Startet dann der wieder oder spielt Harrell mehr oder Daniel Gafford als Defender? Solche Sachen. Spielt man viel Three-Guard-Lineups mit KCP, Beal und Dinwiddie oder kommt KCP dann nur von der Bank? Was ist mit Hachimura und Avdija? Solche Sachen halt, das muss ich alles noch rauskristallisieren, aber das illustriert ja auch halt einfach ein bisschen, wie tief dieses Team eigentlich ist. Und ich glaube auch, Wes Unseld Jr., ja, Rookie-Head-Coach, aber ich denke auch, dass das potenziell ein Upgrade ist gegenüber Scottie Brooks, weil der einfach viele relativ seltsame Coaching-Entscheidungen auch getroffen hat, finde ich.
Korrekt, den habe ich bei den Neuzugängen vergessen zu erwähnen, aber es ist natürlich vollkommen richtig. Ich habe da auch die Hoffnung einfach, weil Scott Brooks ist, glaube ich, schon jemand, der ist ganz gut da drin, seine Spieler so ein bisschen zu empowern, aber er wirkt auf mich immer nicht wie der Typ mit den kreativen Lösungen und teilweise halt aber auch mit sehr komischen Rotationen. Und bei Wes Unseld, ich meine, der war zuletzt, glaube ich, ja bei den Nuggets als Assistant Coach, ne, und hat aber auch schon einige Stationen hinter sich. Bin ich auch mal gespannt, was er da neu reinbringen kann. Aber er hat auf jeden Fall einen recht interessanten Kader. Ich bin auch mal gespannt, ob mein Lieblingsspieler Davis Bertans irgendwie ein bisschen Bounceback-Year hat, weil er letzte Saison halt, nachdem er den Vertrag abgesahnt hat, irgendwie nicht in Bestform auflief und wohl in der Organisation auch einige ein bisschen wütend auf ihn waren, weil er nicht so richtig austrainiert war. Ist jetzt zwar auch eh nicht der Modellathlet schlechthin, aber bin mal gespannt, ob er jetzt vielleicht auch mit mehr Creation um ihn herum dann nochmal davon profitieren kann und halt diesem Team gleichzeitig dann irgendwie viel Spacing verschaffen kann, weil eigentlich offensiv ist das ja, kann das ja schon ein sehr wertvoller Spieler sein.
Ja, der Latvian Laser hatte einen Wackelkontakt. Der dachte doch auch, dass die Saison erst später losgeht, oder wie Luca
und ja, andere. Genau, so wie das, ich meine, haben viele gesagt, ne? Das ist,
ja, 80 Millionen bekommen, dann erstmal ein paar Monate keinen Ball in die Hand genommen. Nice.
Ja, und vor allem, er hat ja auch schon auf die Bubble verzichtet, wo er, glaube ich, jetzt nicht doll verletzt war oder so, aber halt auch nicht gefährden wollte, dass er diesen Vertrag bekommt. Also schon keep getting them checks, Davis.
Guter Alles Mann. Richtig gemacht, ja.
Ja. Gut, dann gehen wir nochmal ganz kurz durch, was Locks und so angeht. Bei mir, die Hawks over ist ein Lock. Dann, ich muss mir die Sachen echt besser aufschreiben. die Heat under Lock. Und die Bucks Overlock. Bei dir haben wir die Wizards Overlock. Wir haben die Magic Underlock und dann, glaube ich, die Nets Overlock, richtig?
Exakt.
Exakt. Gut, das sind die Kaufempfehlungen.
Haus und Hof, ja, aber ohne Gewähr. Also nicht am Ende hier um die Ecke kommen und sagen, ich habe hier alles drauf gesetzt und ihr seid schuld.
Ja, das wäre schlecht. Wurden über die Jahre schon einige Empfehlungen ausgesprochen, die einen irgendwann einholen können. Also natürlich immer alles ohne Gewähr. Aber gut, dann haben wir es geschafft. Dann danke ich dir vielmals für deine Zeit.
Ich habe zu danken. Gerne.
Viel Spaß auch weiterhin in der Offseason mit allen Previews, mit allen Teams.
Ja, wird sportlich dann, jetzt in 2 Wochen.
Ja, stimmt. Jetzt haben wir das genau in 2 Wochen geht's wieder los.
Yes.
Wird spannend. Dann wünsche ich dir bis dahin noch eine gute Zeit und euch allen wiederum vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Einen schönen Tag und überhaupt, wir hören uns nächste Woche wieder. Reingehauen.
Ciao.